Ja, das ist der Stromkasten, mit dem wir immer Probleme haben, wenn Sie sich den mal angucken könnten.
Ja, gern, aber warum liegt hier überhaupt Stroh?
Und warum hast du eine Maske auf?
Dann blasen wir nur ein.
Hi Leute, vielen Dank fürs Einschalten. Willkommen zurück. Die vier Meeple-Porn-Boys haben sich mal wieder hier auf ihre vier Buchstaben gesetzt, um die nächste Folge für euch rauszupöllern. Wieder mal vielen Dank an alle Leute, die bei Twitch hier live dabei sind. Es ist uns immer eine ganz, ganz große Freude, wie ihr den Chat vollballert. Ja, heute muss ich sagen, direkt vorweg, wir haben eigentlich gar keine Ahnung, worüber wir überhaupt sprechen wollen. Auch bis gerade vor einer Minute noch nicht gehabt. Wir haben, zuletzt vor 10 Minuten off-stream noch darüber gesprochen, ja, was wollen wir denn jetzt irgendwie machen? Dann hat sich irgendwie das Thema gewechselt und dann sind wir live gegangen und wir sind immer noch zu keinem Schluss gekommen. Also ja, wird wieder ein heißer Ritt. Wir sind ein bisschen auf euch angewiesen. Ballert ruhig mal ein paar Themen dann vielleicht gegebenenfalls noch, die wir aufgreifen können, in den Chat rein. Ansonsten ein paar Kleinigkeiten haben wir ja auch, Leute. Ja,
ansonsten erzählen wir einfach jeder von unseren eigenen Erfahrungen, wie wir das erste Mal alle einen Monat im Knast gesessen haben. Da gibt es ja auch genug zu erzählen.
Da gibt es dann nur einen, der auf Real Talk was erzählen kann.
Den ersten
Monat. Reden wir dann über den ersten? Ja, der erste Monat ist doch immer der schlimmste im Knast.
Der zweite Monat ging dann schon.
Ja, da hatte man schon viele Freunde.
Ja. Und welche Brettspiele im Knast so gezockt werden dann?
Wollen wir erstmal von unserer Aktion erzählen, die wir letzte Woche gerissen haben?
Ja, oder bitte. Nimm mir auf jeden Fall am Herzen nicht, das war echt geil.
Chris, erzähl du mal.
Wir haben uns letzte Woche beim Stefan getroffen, um mal wieder eine Kleinigkeit zu spielen. Aber wollten danach auch direkt auf ein Turnier fahren. Aber ich erzähle noch mal kurz, was wir gezockt haben. Und zwar haben wir leider nur eine Kleinigkeit geschafft und wir haben endlich Argent the Consortium gespielt von Level 99 Games, Worker Placement Game, wo wir jeder so eine Magierschule sind und uns halt gegenseitig auf die Fresse hauen können auf den Workerfeldern. Man kann sich da gegenseitig runterknallen und töten und ist auf jeden Fall ganz cool. Hatte ich damals mal beim Patrick gespielt und hab's mir danach auch sofort geholt. Und das war jetzt aber schon wieder 2 Jahre her, nicht mehr auf den Tisch gekommen. Und ja, jetzt hatten wir es wieder gespielt zu viert, beim Stefan, mit Daniel und wer war noch dabei?
Thorsten Schmink, der den Spieletreff in Neuss organisiert, genau, den ich auch schon lange kenne. Da gibt es sicher auch mal ein Regal besucht. Daniel und ich haben uns ein kleines bisschen da schon eingeladen. Da gibt es ja die eine oder andere Geschichte schon zu erzählen, als wir einmal da gewesen sind.
Die geben uns aber für den Regalbesuch
als wir zum allerersten Mal da zocken gewesen sind, ey. Boah, ich habe heute noch Sehstörungen.
Ja, auf jeden Fall, das Spiel hat allen gefallen, aber Stefan hat so gut gefallen, dass ich ihm dann quasi auch angeboten habe, meine Box an ihn abzutreten, weil ich mir dachte, bei ihm ist die besser aufgehoben. Willst du was zum Spiel erzählen, Stefan? Was da so
Digga, ich fand das Spiel übelst fett. Ich habe es zum ersten Mal gezockt. Thorsten hatte das vorgeschlagen, ich bereite das vor. Ich hatte es dir dann ja gesagt. Du hast es, glaube ich, nicht so richtig gecheckt und hast gedacht, der Thorsten bereitet die Regeln vor und du bringst dein Spiel mit. Deswegen war das halt zufälligerweise doppelt dann hier auch noch vor Ort. Aber wir haben dann das Game vom Thorsten gezockt. Ja, und was soll ich sagen? Es ist eine Zauberschule, könnt ihr euch vorstellen. Da sind wir am Start, so Harry Potter-mäßig und der Dumbledore ist abgetreten und wir wollen versuchen, die Gunst des Konsortiums, das ist so ein kleines Repräsentantenhaus mit verschiedenen, ich sag mal, den Lehrern dieser Zauberschule und wir müssen halt eben die Gunst von denen am Ende des Spiels gewinnen, damit die in der Endabstimmung ihre Stimme uns geben und derjenige mit den meisten Stimmen wird der neue Oberzauberer Babo in dieser Schule sozusagen. Im Kern ist es ein Arbeiter-Einsatzspiel. Jeder hat nämlich verschiedene Zauberer. Jeder hat so eine eigene, so eine Klasse, sage ich jetzt mal, von Zaubererschülern, wenn man das jetzt nochmal weiterführen will, diesen Harry Potter-Gedanken. Und die können halt verschiedene Sachen. Und ihr könnt euch Zaubersprüche holen, ihr könnt auf so eine Einflussleiste weiter nach vorne gehen, die dann irgendwelche Abstimmungen aufhebt. Ihr könnt euch Briefe holen, die ihr dann den Lehrern zustecken könnt. Da dürft ihr die Karten nämlich umgucken. Es gibt nämlich 12 Repräsentanten in diesem Konsortium. Von denen sind aber die Siegbedingungen halt eben nur auf 2 öffentlich ersichtlich. Und bei den anderen wisst ihr gar nicht, was die am Ende des Spiels wollen von euch, damit die euch die Stimme geben. Und wenn ihr denen dann so einen Brief zusteckt, dürft ihr da drunter gucken, auch immer wieder, um euch in Erinnerung zu rufen. Und dann sagt er, was weiß ich, der gibt die Stimme am Ende des Spiels demjenigen, der die meisten Zauber hat oder die meisten Gegenstände hat oder der die am zweitmeisten auf dem Erfahrungstrack nach vorne gegangen ist oder wie auch immer. Und so versucht man das halt eben dann die ganze Zeit zu timen. Die Zauberer haben alle verschiedene Funktionen, die sind halt eben farblich differenziert voneinander. Und wenn ihr euch auf einen Arbeiter einsetzt, Feld stellt, immer wenn ihr dran seid, dürft ihr eine freie Aktion machen und eine normale Aktion. Setzt euch irgendwo drauf und wenn alle Zauberer platziert sind, in der Mitte liegen so vier Karten. Als Hauptaktion darf man noch eine dieser Karten nehmen, die geben einen kleinen Bonus wie den Startspieler oder einen Punkt auf dieser Leiste. Und sobald die alle vier weg sind, endet sofort die Runde, egal, wenn dann auch einer keine Zauberer, noch nicht alle Zauberer eingesetzt hat, dann haben die quasi schon in die Hose geschissen und mussten ihre Runde früher beenden. Und die Zauberer haben coole Funktionen, dass die roten Zauberer können andere Zauberer rausschleudern, die werden dann verwundet und gehen ins Krankenhaus. Die blauen können nicht von Zaubern angegriffen werden. Die schwarzen darf man kostenlos einsetzen, nachdem man gezaubert hat und so weiter. Richtig, richtig dickes Ding. Ich weiß, einige Leute würden abkotzen, weil das Ende, ich finde es so super spannend. Du weißt nachher von Fünfen vielleicht, ja, was die wollen, bei den anderen weiß es halt eben nicht. Und ich kann natürlich die Leute verstehen, die dann abkotzen und am Ende dann sagen, das ist ja viel zu random, weil dann sind da nämlich sieben Typen, deren Stimme du da nicht bekommst, weil du gar nicht wusstest, was halt, was die von dir wollten. Ja. Und gewinnst dann das Spiel vielleicht nicht, auch wenn du dir eigentlich vorher schon ausgerechnet hast, ja, das müsste eigentlich gegebenenfalls reichen. Und das kann natürlich schon zu Frust führen bei einigen Leuten. Aber
eigentlich ist man dann selber schuld, weil du kannst ja eigentlich, wenn du jede Runde auf dieses Feld gehst, kannst du unter alle dieser Karten gucken. Aber dann
du kriegst es aber nicht jede Runde, dein Zauberer wird rausgeschreddert, dann ja, da das, wieder, genau, weißt du.
Und, es kann halt passieren, dass so wie bei mir, ich habe mich versucht, auf zwei, drei Sachen zu konzentrieren und habe es dann aber selber verkackt, weil ich halt nicht genug gesammelt habe und auch nicht darauf geachtet habe, was ihr so macht. Und das kann natürlich passieren, hat aber nichts mit Zufall zu tun. Du kannst natürlich unter Umständen Glück haben, dass am Ende einer aufgedeckt wird und du hast da zufällig die meisten von. Ne? Wer jetzt, der Thorsten sagte ja auch, da war auch einer bei, da ging es dann darum, das meiste Mana zu haben. Ich hatte am Ende das meiste Mana, aber der Typ lag nicht da, wofür ich das halt brauchte. Ne? Hätte ich vielleicht noch Stimme Glück haben,
hat man drauf spekuliert. Ja. Hatte ich auch. Aber es war super spannend, es hat super viel Bock gemacht, es ist für mich instant klar gewesen, ich brauche das Ding, es ist ein Keeper, Chris gibt seins noch ab, er wollte was mit mir ertauschen, aber was einen niedrigeren Wert hatte und wir hatten es auch noch nicht angezockt und das zocken wir erst nochmal an und dann gucken wir nämlich.
Bist also doch kein Rattenmensch mehr.
Ich bin doch kein Rattenmensch mehr. Chat, Leute, ganz kurz, beim Daniel sieht es jetzt ein kleines bisschen anders aus, bei Beate und ihm läuft nicht so gut, er sitzt jetzt bei mir im Schlafzimmer, ihr wundert euch, es ist nicht, er hat sein Zimmer nichts, er das Nähzimmer nicht zurückerobert und sein Spieleregal da reingepackt und das jetzt im Stream als Hintergrund.
Ich bin geflüchtet, es das läuft. War die einzige Möglichkeit, die ich noch hatte.
Daniel hat quasi mit seinem Hintergrund jetzt unterschwellig zugegeben, dass ich der mit dem geilsten Hintergrund hier war.
Und ja,
jetzt
das sowieso, Chris. Also ich muss das an dieser Stelle ja auch nochmal sagen, dass ich im Grunde ja dich so vergötter, dass ich eigentlich mein ganzes Erstreben darin liegt, dich nachzuahmen. Also ich hoffe, das gelingt mir auch von Folge zu Folge mehr und mehr. Aber,
Frisur hast du schon mal geschafft.
Ja.
Aber der Bart wird geil, Leute. Der einzige Chat, wenn ihr den Bart sehen wollt. Kann da mal bitte einer was photoshoppen, Leute, und mir das später zukommen lassen. Ihr seid ja immer alle so super kreativ. Genau, führen wir mal weiter. Wir haben das gezockt, dann hatten wir leider keine Zeit mehr, noch mehr zu zocken.
Nee, ich hatte noch Tournament at Avalon mitgebracht und hatte noch mitgebracht dieses neue Love Letter-Ding hier, Infinity Gauntlet. Ja, aber dann sind wir losgegangen, weil wir auf ein Turnier fahren wollten. Sind wir, ungefähr 3/4 Stunde hingefahren und sind aber vorher noch alle Mann was essen gegangen und haben da in diesem Dorf irgendwas Essbares gesucht, wo ich quasi auch mal was Ordentliches Veganes essen kann, außer ein paar Möhren und eine Gurke. Und dann sind wir leider noch nur in so eine Dönerbude gegangen, das war das Einzige, was da war. Boah, ich muss doch mal schon mal sagen, das war definitiv in meiner Lebensbahn der schlechteste Falafelteller, den ich jemals gegessen habe. Und beim Bezahlen hat der Digger dann noch die Dönerbude auseinandergenommen. Erzähl doch mal, Digger. Das war mir mega unangenehm. Also ich bin, Leute, ne, ihr hört mir jede Woche zu an alle Zuhörer und ihr denkt, mir ist nichts mehr unangenehm. Aber da habe ich, das war echt, das, da habe ich ein bisschen, ich habe eine Decke gesucht, wo ich meinen Kopf drunter legen kann.
Stefan. Habe ich auch, aber man muss sagen, es war absolut in Ordnung. Und es war auch perfekt formuliert und alles gut, aber ich hätte es auch nicht gebracht.
Ich hätte nicht die Eier gehabt, Stefan. Erzähl mal.
Wir uns da was zu essen gegönnt, haben dann draußen gesessen, saßen vor dem Laden und ich saß mit dem Stuhl unten auf so einem Lichtschacht, wo es zum Kellerfenster runtergeht. Und auf einmal irgendwie höre ich die ganze Zeit so ein Zwitschern und irgendwas. Ich denke, Alter, was geht ab? Und gucke nur so nach unten. Dann in diesem Lichtschacht unten steht quasi ein Vogelkäfig drin und zu diesem Lichtschacht gibt es wohl irgendwie ein Kellerfenster und dieser Kanarienvogel lebte unten in diesem Lichtschacht drin, was ich ja schon mal persönlich ziemlich creepy fand. Aber ich guckte dann so nach links rein und ach, ihr könnt euch diese Bude vorstellen, so ranzpimmelig, wie sie überall quasi ist, mit so Aufklebern, wo das Essen selber fotografiert worden ist und keine Ahnung, und auch nichts davon sieht irgendwie ansatzweise irgendwie geil aus. Und ich guck so nach links und immer nach oben gucktest du auf so eine Lampe. Alter, in dieser Lampe waren bestimmt, Leute, lass mal eine Schätzung abgeben, wie viele?
Ey, auf jeden Fall war 35. die schwarz, die Lampe.
Der Finale. Ich sag 35.
Digga, 35 in einer Ecke, Junge.
Null dran.
Echt, keine Ahnung, Alter. 350 tote Fliegen in dieser länglichen Lampe da oben drin. Ich denke, Alter, und ich musste die ganze Zeit bei meinem Teller da drauf auf diese Lampe immer wieder hinstarren. So, und wir dann irgendwann reingegangen und haben dann bezahlt. Und dann sagt sie, ob alles in Ordnung gewesen. Ich sage, ja, ich weiß gar nicht genau, wie ich es formuliert habe. Ich habe es echt nett gesagt. So, ich sage, ja, aber entschuldigen Sie mal. Ich sage, Sie müssen sich vorstellen, ich sitze da draußen. Ne? Ich gucke die ganze Zeit auf diese Lampe mit diesen 1000 Fliegen drin. Ich sage, das müssen Sie auf jeden Fall mal sauer machen. Das geht ja überhaupt gar nicht so, weil... Eigentlich, wir hatten noch überlegt, eigentlich können wir kurz Foto machen, ne, und dann bei Google in die Bewertung die Lampe mal kurz als Foto rein. Das erste, wenn du auf diesen Dönerladen kriegst, siehst du diese mega widerliche Überpsycholampe. Und sie dann, ja, keine Ahnung, oh, das ist hier wieder viel Fliege diese Sommer.
Viel Arbeit.
Ich sag, ja, dann ist es mir doch egal. Ich sag, dann müsst ihr die Lampe jeden Tag bitte einmal sauber machen, wenn es erforderlich ist, wenn da irgendwelche Tiere drin sind. Also das geht überhaupt gar nicht. Ja, und hab denen trotzdem noch einen schönen Tag gewünscht. Und vielleicht gehen wir es nochmal kontrollieren, wenn wir da irgendwann mal in der Nähe sind, ob die Lampe von uns...
Ja, Mann, hat auf die Lippen gebissen, Alter. Der hätte ich am liebsten umgebolzt.
Daniel hat aber gesagt, die haben abends die Lampe bestimmt noch sauber gemacht. Ich glaube schon, dass sie das schon so gesehen haben.
Bestimmt.
Ne? Aber ja.
Das glaube ich auch.
Genau. Und wir sind danach, ich hatte uns da vorher schon irgendwie angemeldet, so ein halbwegs. Der Potti hat dann ein Event gemacht mit dem Christian Sauer zusammen. Mit dem Christian Sauer habe ich mit Sveti zusammen ein Voralgin-Let's Play gemacht. Das ist so sein eigenes Ding. Ich habe das Teil hier auch. Ihr kennt das Video vielleicht. Wenn nicht, schaut es euch rein. Ist auf jeden Fall gierig. Cooles Spiel. 2-1. Und der Potti hat ein Turnier da veranstaltet. Da waren dann leider auch gar nicht so mega viele Leute. Wie viel waren wir? Vielleicht 20 oder so?
Also um den Dreh.
18 oder so, keine Ahnung. Wir erstmal da reingesteppt, war noch keiner da, es war noch nichts vorbereitet. Wir waren auf jeden Fall pünktlich. Chris erstmal, ey Digga, da vorne ist ein Automat. Wir vorne, Merkursonne, Chris nur nach vorne. Zehner rein. Bing, bing, bing. Er meint, kennst du schon Doppelbuch? Wir Doppelbuch rein. Ey, dann kommen wir auch auf 10 Cent, nur so ein bisschen am Drücken, kommen in die Verlängerung. Ey, und wir kriegen original 16 Mal Verlängerung in den Freispielen. Durften 165 Mal for free spinnen und auf seine 10 Cent Einsatz hat er sich schön 80 Euro gegönnt und uns nicht eingeladen den ganzen
Tag. Ey, aber ohne Scheiß, ich muss auch echt sagen, das war der Beweis, dass wir alle in der Matrix leben, Alter. Weil ganz im Ernst, in den Freispielen, Leute, wenn ihr solche Spiele spielt, meistens kommt ihr in die Freispiele und habt ihr 15 Freispiele. Am Ende standen wir bei 165 Freispielen. Das ist der offizielle Beweis, dass es die Matrix gibt, Alter, weil das war der Fehler da drin, ey. Also, ohne Scheiß, hätten wir auf den richtigen Einsatz gezockt, hätten wir jetzt auf jeden Fall Porsche fahren können, sag ich dir. Der Typ mit der Kneipentrese, der hat angefangen zu schwitzen, hat direkt gerufen, er kann schon mal die Bank anrufen, die muss einen Automaten auffüllen.
Sagt der eins, Alter, der Typ hinter der Tresen, Alter, hat sich richtig schön ins Fäustchen gelacht, weil ihr auf 10 Cent die Freispiele bekommen habt.
Ja,
jeder einzelne Pro-Spieler, Alter, hätte euch am liebsten die Fresse poliert dafür, dass ihr das Ding auf 10 Cent bekommen habt.
Das Problem ist
vorher auf 1 Euro das Ding gefüllt hat über Wochen.
Ja, das Problem ist halt einfach, wir hatten halt noch Zeit, die wir überbrücken mussten, so, weil wir auf die Mädels gewartet haben. Und dann dachten wir, okay, was machen wir? Ja, wenn wir jetzt hier auf 50 Cent spielen, dann wäre das nach 5 Minuten vorbei gewesen und so konnten wir halt ein bisschen zocken. Und ja, aus den 165 Freispielen ist fast eine halbe Stunde drücken geworden. Ne?
Ja. Also habt ihr dann das Freispielen also auf Koop gespielt, oder was?
Ja, die beiden Jungs standen hinter mir und haben, Digga hat die ganze Zeit geredet, wie so ein Kommentator hat die ganze Zeit gemacht.
Hund,
Digga, das ist ein Falke, ist das. Er sagt, nein, das sieht aus wie ein Hund. Hund.
Wir hatten Hund und Zehen und beides hat richtig gut gegeben, glaube ich.
Ja. Okay, egal, auf jeden Fall, Ja. Haben wir, ja komm, ich glaube genug Spielo für die Leute. Hat auf jeden Fall geballert. Wir haben auf jeden Fall rumgebrüllt wie Affen, hat echt Spaß gemacht.
Leute, Afterstream bei Discord sehen wir uns später wieder.
So, und dann sind wir halt in das Warbridge-Turnier gegangen und war eine relativ coole Location da hinten. Dann wurde uns von dem Christian Sauer wurden uns die Warbridge-Regeln erklärt. Ich muss sagen, ich hatte Warbridge die letzten Jahre schon ab und zu mal so auf dem Schirm, weil ich es halt mal beim Digger gesehen habe und mal auf der Messe gesehen habe. Aber irgendwie, es hat mich immer ein bisschen gereizt, aber irgendwie gab es da nichts, wo ich gesagt habe, komm, ich hole mir das jetzt mal oder ich will das jetzt mal irgendwo ausprobieren. Das war für mich immer so, ja, ist halt da, so. Mhm. Aber dann sind wir halt einfach, ich dachte, cooles Event mit den Jungs zusammen, gehen wir mal dahin und zocken mal. Dann hat er die
Regeln erklärt. Gehen wir alle zusammen zum Event vom Potti und nehmen in unserem Auto am Ende den Preis mit. Das war das Ziel.
Und dann sind wir halt dahin, er hat die Regeln erklärt, so. Carina war sogar auch dabei. Und dann dachte ich mir so, okay, hört sich erstmal cool an. So, erstmal zum Spiel, Leute. Ihr seid, es gibt einmal die Leere, es gibt den Himmel und die Hölle, glaube ich so, genau.
Jo.
Und alle hatten sich immer wohl die Macht geteilt, aber jetzt will jeder für sich die Macht haben über alles. So. Ist es halt so, es ist halt so ein Feld, wo quasi jeder in einer Ecke mit seiner Armee ist. Jeder hat da quasi seine Festung. So. Und zu Beginn kriegt jeder, meine ich, glaube ich, 9 Karten auf die Hand. Und dann liegen nochmal 9 Karten in der Mitte. So. Weil es ist eigentlich ein Spiel 2-1, aber es steht zu Beginn noch gar nicht fest, wer gegen wen spielt. Und dann wird halt geguckt, wer ist der Erste, der halt quasi abstimmen darf. Und dann geht es nämlich immer reihum. Und zwar geht es darum, ihr habt ja diese Auslage in der Mitte und seht, was ihr für Karten habt. Und ihr wisst ja schon, was ihr für Karten auf der Hand habt. Die Karten haben alle so eine gewisse Schwierigkeit, ich glaube von 1 bis 5 Punkten. Und so die Faustregel ist, man sollte so 40 auf der Hand haben, wenn man alleine gegen die anderen beiden spielen möchte. So, da kann man sich ein bisschen orientieren. Und dann wird als Erstes gefragt in die Runde, nach und nach, würdest du mit einer Karte mehr alleine spielen? Dann heißt es nein, wieder nein, wieder nein. Dann geht's weiter. Würdest du mit 2 Karten alleine gegen die anderen spielen? Und dann wird immer jeder nacheinander gefragt. Bis einer sagt, ja, mach ich, bam. Dann war da zum Beispiel mit 3 Extrakarten. Dann darf er sich aus dieser Auslage in der Mitte 3 Extrakarten auspicken, hat dann halt 12 Handkarten und dann beginnt quasi das Spiel. So. Und dann kämpft dieser eine gegen die anderen beiden.
Und es gibt noch diese Elite-Karten, die man als Spieler, wenn man alleine spielt, kann man auf diesen Elite-Karten die Sonderfunktion nutzen. Und wenn man der Teamspieler ist, dann halt die normale Funktion. Also da hat man auch noch einen etwas stärkeren Karteneffekt genau. Bei einigen.
So, gewinnen tut man als alleiniger Spieler, wenn man irgendeinen der anderen beiden Burgen eingenommen hat. Und als Team gewinnt man, wenn man halt die Burg von einem Einzelspieler eingenommen hat. So. Und es ist dann so, dass der Typ, der alleine spielt, hat immer 3 Aktionen und die anderen beiden haben immer nach und nach 2 Aktionen. Also haben die quasi als Team spielen, auch immer eine Aktion gesamt mehr. Es kommt auch jede Runde kommt eine Eventkarte dazu, die nochmal irgendwas verändert. Ja, und dann heißt es einfach Schroten. So, ihr platziert vorher eure Einheiten auf dem Feld. Das sind normale Soldaten. 3 davon sind aber Helden. So. Und der gegnerische Spieler, der hat einen Helden mehr. So. Das Geile ist, das sind so dicke Holzmiepel. Und unten drunter ist quasi gedruckt, wer der Held ist und wer der Soldat ist. So, das heißt, du musst dir selber merken, wo hast du deinen hingestellt. Und dann geht's darauf zu, nach und nach, sich dem Gegner zu nähern. Dann geht es halt darum, sich gegenseitig aufs Maul zu hauen. Man spielt eine Karte, dass der Gegner irgendwie nicht angreifen kann oder man hat doppelt so viel Stärke. Man kann das Spiel mit Würfeln spielen oder es ist ein Kartendeck dabei. Man kann das auch mit Karten spielen, also dass man zu den normalen Eventkarten und Angriffskarten, die man spielt, halt anstatt zu würfeln halt diese Kartenergebnisse nimmt. Aber da sind auch Karten bei, wie ja, vertausche vom Gegner 2 Einheiten und solche Sachen. Oder du hast eine Karte, die sagt, dein Held bekommt +3 auf seinen nächsten Angriff. Wenn du dann aber aus Versehen deine Karte auf einen normalen Soldaten gespielt hast, weil du selber gar nicht mehr wusstest, fuck, wo stand jetzt nochmal der Held und so. Leute, ich kann euch sagen, ich habe richtig, richtig, richtig Fates gehabt. Das ist ein richtig geiles Turnier gewesen. Das ist ein richtig geiles Game. Wir haben, glaube ich, 5 oder 6 Runden gespielt. Es war jede Runde, egal ob man alleine gespielt hat oder ob man im Team gespielt hat, es war mega, mega spannend. Ja. Und ich habe noch nie ein Game gezockt. Also ich bin ja, ihr wisst, ich zock viele abstrakte Games, so Schach-like Games und in vielen Spielerzahlen. Und ich habe noch kein einziges Spiel gesehen, was so dermaßen gut zu dritt funktioniert wie dieses Ding. Es ist ein Ein-Mann-Projekt. Und ich kann jetzt von mir aus sagen, die anderen Jungs sollen aber gleich selber auch noch was dazu sagen, ich kann von mir aus voll sagen, ich rate jedem, der öfter mal zu dritt zockt, ihr könnt es halt auch zu zweit zocken, aber zu dritt ist es halt am geilsten. Und wer auf abstrakte Spiele spielt, ich sag Leute, auf jeden Fall ist das meiner Meinung nach ein Must-Have für Leute, die auf so eine Scheiße stehen wie abstrakte Dinger, ne? Also Warrigin kriegt von mir, Warrigin ist von mir, ganz im Ernst, ein richtig, richtig dickes Ding, das wird auf jeden Fall bleiben.
Ja, auf jeden Fall. Kann ich mich nur anschließen.
Hätte ich nicht gedacht.
Hätte ich auch nicht gedacht. Ne? Hätte ich auch nicht gedacht.
Aber ich hab's euch immer schon gesagt.
Ja, ich weiß. Aber es macht tatsächlich wirklich echt Laune, auch diese Events, die dann noch stattfinden. Es gibt jede Runde ja auch noch Events. Klar, es ist auch ein bisschen Glück dabei, wenn man durch die Würfel. Ich habe da auch einige Kämpfe übelst verkackt. Ne, es wurde eine 2 gewürfelt. Ich hätte eigentlich nur eine 2 würfeln müssen. Und was mache ich? Ich würfel eine 1. Ist ja natürlich der Klassiker. Aber es hat trotzdem mega Laune gemacht. Und man kann ja dann auch alternativ dieses Deck dazu nehmen, wie du gerade schon gesagt hast. Und wir haben es auch direkt zu zweit auch schon gespielt, Beate und ich. Und ich muss sagen, es macht auch zu zweit echt Laune. Also es ist perfekt zu dritt, gar keine Frage. Aber es funktioniert auch wirklich super zu zweit. Also wenn ihr euch das holt, das ist jetzt nicht so, dass man sich das jetzt in den Schrank stellt und darauf wartet, dass man mal 3 Leute hat. Also man kann da auch wirklich locker zu zweit eine Partie runterzocken. Es macht auch mega Laune. Es ist dann halt so, dass einer 2 Fraktionen übernimmt und zusätzliche Karten noch ziehen kann. Und, aber es ist wirklich gut gelöst, muss ich sagen. Es funktioniert auch. Es war auch spannend bis zum Ende. Und von daher für mich auch absolute Empfehlung. Bleibt definitiv.
Vor allen Dingen, das Ding dauert 15 Minuten oder so, dauert eine Runde, glaube ich. Ne?
Ja, ja.
Dann das Material sieht auch noch super cool aus. Und das Krasse ist, und auch, vielleicht interessieren das auch viele Leute hier, ihr wisst, wie viel wir alle zocken. Wir sind Hardcore-Zocker. Ich bin mit 0 Punkten aus dem Turnier gegangen. Was ist los? Und was ist los? Meine Freundin hat den 2. Platz auf dem Turnier gemacht. Ja. Ne? Also ich sag mal so, also ne? Der 1. Platz war im Pokal, der 2. Platz war einmal das Spiel selber. Aber ich hatte das Spiel schon vorher gekauft, weil ich da so Bock drauf hatte, dass ich das auf jeden Fall haben wollte. Und dann habe ich halt mit Carina geredet und dann hat sie quasi den 2. Platz an den 3. gegeben, weil wir das Spiel halt nicht zweimal zu Hause brauchten. Ne?
Also Chris hatte auf jeden Fall genauso viele Punkte wie der einzige Teilnehmer im ganzen Wettkampf, der ungefähr 3 Promille, mit 3 Promille unterwegs war.
Jetzt muss ich leider eingreifen. Ich muss echt ganz sagen, jetzt habt ihr das ganze Spiel 1000-fach erklärt und ja, es ist ein mega geiles Ding und es ist auf jeden Fall ein Must-Have und allein, weil es ein One-Man-Show ist, müsst ihr euch vorstellen, der Christian sitzt mit seinem Brandeisen unten drunter unter diesen Holzpöppeln, die er dann zu bestellt. Brennt er mit so einem heißen Eisen selber diese Schwertsymbole ein in stundenlanger Arbeit. Vollkommen dumm, aber natürlich richtig geil. Aber Emotionen dabei. Ich habe erstes Spiel rasiert, zweites Spiel rasiert, war vorne Turnier die ganze Zeit geführt. Dann kommt nochmal der Björn von Symbio auf einmal an und hat auch 4 Punkte. Und dann muss ich mit Björn zusammenspielen und kriegte dann den Frank, Alter. Oder wir kriegten den Frank. Alter, ihr müsst euch Frank vorstellen. Frank war ultra mager. Frank hat eine Brille, hat auch ganz schwierig früher gehabt, eine Freundin zu finden, sicher, hat auch bis heute keine gefunden, weil Aknenarben überall. Und seine Lieblingskombination zum Abendessen ist auf jeden Fall Uso gewesen
und
Weißweinschorle. So, Uso und Weißweinschorle, ich vermute, der war seit 14 Uhr oder so schon da. Der hat da morgens aufgemacht, den Laden, hat vorher die Maschine gefüttert, die Chris dann abgemolken hat. Saß dann, ich hatte mit ihm dann gesprochen, er war gar kein Brettspieler oder früher mal, keine Ahnung, war halt saufen in dem Laden, als der Potti sein erstes Event da hatte. Und seitdem spielt er dann da ab und zu mit, aber sonst hat er auch keine Freunde und macht nichts. Und dann kriege ich den an den Tisch und ihr müsst euch vorstellen, denkt, nur noch mit... so hing der da. Ich musste schon weg und habe sein Weinglas festgehalten, weil ich dachte, der haut mir gleich das Weinglas hier drüber. Ich stelle die Sachen schon auf den Boden, er rafft nicht, dass ich es auf den Boden gestellt habe, bestellt direkt schon mal neu, trümmert sich den nächsten Uso rein. Ich hatte ihn im Team und ich sage zum Björn, Alter, wir haben beide 4 Punkte, so, ey, wir passen jetzt die ganze Zeit, bis Frank sagt, er zockt alleine, dann rasieren wir den ab, kassieren jeder 1 Punkt, haben 5-5 und dann machen wir ein reales Match, so, weil Frank einfach schwere Belastung war. Und Es geht weiter rum. Ich pass. Es kommt zu Björn. Ich glaube, keine Ahnung, Handkarte plus 3. In Mitte liegen auch 2 Blitzschläge oder was. Ich guck ihn nur an und er so, du schaffst das schon. Nimmt sich die Karten und ich maximal belastet mit Frank muss gegen ihn zocken. Ihr müsst euch vorstellen, geht eigentlich alles immer super fix, außer wenn Frank da ist. Ey, Frank ist dran. Ich hab Chris gesagt, ey, mach Insta-Live-Video. Er hat mir nachher das Handy gegeben. Ich habe einfach nur noch rotzfrech am Tisch einfach gefilmt. Ihr könnt die maximale Belastung durch Frank könnt ihr auf jeden Fall auf IGN-TV euch auf Instagram hier auf meinem Account gerne mal reinziehen. Dann wisst ihr, wovon ich rede. Er war dran. Ich sag, Digga, du bist dran. Du musst jetzt hier über links pushen. Ich koop mit ihm am Zocken. Ich sag, ich hab hier aufgemacht, push jetzt quasi links. Er nimmt erstmal seine Karten, schielt erstmal in seine Karten wie ein 4-jähriges Kind, das gerade zum ersten Mal irgendwie so Karten aufhebt. Nur um zwischendurch dann noch gefettfingert seine Weißweinschorle sich reinzutrümmern. Ja, er hat nicht einmal gemacht, keine Ahnung, man muss ja auch innerlich so Ruhe bewahren, man ist ja eigentlich auch Menschenfreund und so. Er hat nicht einmal gemacht, was ich gesagt habe, obwohl ich ja den Masterplan hatte. Wir hatten echt super gute Chancen und Frank hat es einfach komplett vermasselt und ich habe 0 Punkte bekommen, mit ihm verloren. Am Ende hat er noch eine Ghetto-Faust von mir bekommen und das war's dann auch, ey, ich sag's euch, ey. Ja, deswegen bin ich auf jeden Fall dann nicht raus. Ich hätte noch ein Endspiel mitzocken können. Die Vierer waren noch drin. Ich habe dann gepasst, weil ich das Game eh schon habe. Es gab das Game zu gewinnen und einen Preis. Kurz, das Ding war bei uns im Auto. Der Thorsten hat das Teil am Ende mitgenommen. Jawohl. Und Carina ist Zweite geworden und Chris hat 0 Punkte gehabt. Nur um das an dieser Stelle nochmal zu sagen, während er hier immer so oft so schlecht über seine Freundin spricht und so weiter, was Spiele betrifft. Ja, gebumst, ja, Junge.
Stefan, aber jetzt muss ich noch mal sagen, und wieder wurdest du von einem kooperativen Spiel enttäuscht. Die ganze Zeit zockst du alleine gegen die anderen und zockst sie alle weg und dann wirst du Koop eingeordnet und plötzlich verkackst du und hast das Spiel.
Ja, aber man muss ja wirklich sagen, ich habe das ja vom Nachbartisch immer mitbekommen, Stefan hat sich zwischenzeitlich wirklich richtig Mühe gegeben und hat versucht, Frank seine nächste Aktion schmackhaft zu machen, aber Frank hatte einfach gar keinen Bock, das zu machen, was Stefan gesagt hat.
Also ich mache meinen Zugsack und was ich mache und dann die ganze Zeit auch nur, ey Digga, du bist noch bei mir. Weißt du, steig nicht aus, Alter. Guck, was ich mache und bitte reagiere auf das, was ich mache und mach das Richtige. Und noch hier, Move, keine Karte spielen, Frank, keine Karte spielen. Die hier pushen, mit den beiden pushen. Und er holt sich wieder die Karten nur raus. Ich dachte, ah Gott, Alter, Leute, zieht euch rein.
Ich habe mir auf jeden Fall die Daten extra nochmal notiert, weil ich wusste, dass unsere Community da genauso steil drauf gehen wird wie wir. Also wie gesagt, der Spieler ist Rorigin, könnt ihr bei BGG auch mal gucken. Er heißt Christian Sauer, wenn ihr den bei Facebook hier mal anhauen wollt. Seine E-Mail ist info@3-headed-doc.com und ich glaube, das Spiel kostet 39 Euro oder so. Und ey, wie gesagt, der macht alles alleine. Das Board ist aus Plexiglas, das sind doch alles Holzmiepel. Also Leute, von uns auf jeden Fall, von allen drei eine dicke Kaufempfehlung.
Leute, wenn das einer von euch tatsächlich heute kaufen sollte, jetzt auf Chris' Empfehlung hin, oder ihr könnt das auf jeden Fall bedenkenlos kaufen, da erwarte ich vom Christian auf jeden Fall nachher noch ein Foto, wie er mit seinem glühenden Eisen in seinem Wohnzimmer sitzt und die nächsten Dinger brennt. Ich glaube, du tust ihm gar keinen Gefallen.
Ja, auf jeden Fall. Er sagt, er kann auf jeden Fall nicht Serien gucken, weil er hat sich schon öfter mal die Finger verbrannt. Also er schmiedet euch das Spiel quasi dann auf Bestellung zusammen.
Ja. So, das war auf jeden Fall der Abend.
Ja.
Ich habe Rebellion gezockt, Leute. Ich habe endlich Rebellion gezockt. Ich bin am Montag zum Spiel gefahren und wir haben das gezockt. Ich habe das Imperium gezockt. Er hat die Rebellion gezockt. Wir waren uns auch recht schnell einig. Zufälligerweise hatte er ein Chewbacca-T-Shirt an und ich hatte ein Stormtrooper-T-Shirt an. Also hat es noch mega gut, lustigerweise, ganz zufällig gepast. Ich hatte mir mit dem T-Shirt gar nichts gedacht, als ich mir das morgens angezogen hatte.
Warte kurz, war es deine erste Runde? Hast du das noch nie gespielt vorher?
Nee, ich habe das schon 4-mal oder so gespielt. Okay. Immer das Grundspiel. Aber ich habe es bestimmt jetzt schon 6-7 Monate nicht mehr gespielt oder 8 vielleicht sogar, müsste ich nachgucken. Und ich habe die Erweiterung mit reingenommen und habe auch alles von der Erweiterung mit reingenommen, außer den optionalen Aufbau, weil wir lieber den normalen wollten, weil wir spielen ja jetzt nicht, was ist das, Episode 1 oder die ganzen Sachen, worauf das beruht, was dann Add-ons, die Charaktere dazu kommen. Rogue One halt eben, weil wir uns gedacht haben, ja, nee, wenn, dann zocken wir erstmal das normale und dann den optionalen Aufbau dann irgendwie beim nächsten Mal. Und was soll ich sagen? Ich fand, es war wieder echt ein bisschen schwierig reinzukommen. Der Andi musste viel lesen. Also man merkt schon, man musste gerade auch bei den Kampfregeln, finde ich, die nach wie vor immer noch kleinteilig mit dem Würfeln gucken. Jetzt darfst du dann immer noch rerollen und die Würfel dann noch so ein bisschen umdrehen. Ich hatte dann auch meine Übersicht, die ich mal von Marcel bekommen habe, so eine Kampfübersicht. Da kannst du genau alle Raumschiffe draufstellen. Da siehst du direkt genau, was abgeht, wer wie was macht. Also absolut genial. Ich weiß gar nicht, was es denn gibt bei BGG. Hatte ich auf jeden Fall nicht mit. Und dementsprechend war das Kämpfen wieder echt ein bisschen nervig. Aber ich muss sagen, ich hatte direkt in der zweiten Runde, in der ersten Runde mir die Projektkarte Superlaser einsatzbereit. Und dann habe ich natürlich erstmal schön ein System komplett eingeäschert, mal als kleine Machtdemonstration des Imperiums. Und habe ihn tatsächlich auch in der vierten Runde zufällig, ganz zufällig auf Tentuli gefunden. Und hatte noch eine kleine Armada dabei mit ein paar Bodentruppen. Und ich muss sagen, die Rebellen sind Geschichte gewesen. Hat mega Bock gemacht wieder. Aber ist auf jeden Fall ein Spiel, um da flüssig durchzocken zu können, muss man es auf jeden Fall immer wieder mal starten. Ich habe auch die neuen Boards, halt, die der Martin mir gemacht hat. Da gibt es ja auch demnächst mega geile Dinger. Da, ja, normal legst du ja deine Missionen, weißt du, die Missionen in der Zuweisungsphase den Anführern zu und dann musst du immer die Karte wieder hochheben und gucken und er hat richtig geile Kartenhalter gebaut, wo du die Missionen reinstellen kannst, die Anführer daneben und so. Das hat mega gut geklappt. Einige Leute kamen und sagten, das ist doch viel zu wenig Platz und wenn man zwei Anführer einsetzt und so, absoluter Schwachsinn, hat mega gut funktioniert. Mega Bereicherung einfach nur für das Spiel. Könnt ihr euch, glaube ich, sogar, der Martin kann euch, wenn ihr Interesse an den Dingern habt, auch sogar welche für eine kleine Mark noch klar machen. Hat er sich richtig geil mit der Fräsmaschine unten drunter sogar in den Boardgame-Digger-Schriftzug mittlerweile reingebolzt. Irgendein frecher Dachs, Alter, ohne Witz, in der WhatsApp-Gruppe vom Digger-Wand schrieb dann, ja, würde ich auch nehmen, aber ohne den Digger-Schriftzug. Hab ich gesagt, was, Junge? Ohne Digger-Schriftzug.
Direkt Delete, Alter, direkt raus aus der Gruppe, zack.
Ja, ohne Scheiß. Er hat jetzt eins mit Spielama zugeschickt bekommen.
ja, pass auf, ich würde direkt mal weitermachen. Und zwar hatte ich letzte Woche nicht so schönen Spieleabend. Ich hatte euch das ja schon angeteased und wollte das jetzt hier im Podcast und natürlich unserer Community auch nochmal erzählen. Und zwar wurde ich bei Roy eingeladen und wir haben unter anderem mit dem Mario auch aus unserer Community gespielt und noch mit jemandem, den ich jetzt nicht namentlich nennen möchte. Und ja, Roy wollte unbedingt Vampire spielen. Vampire ist ein Kartenspiel, ich glaube auch Ende der 90er. Und ist quasi das zweite Spiel von Richard Garfield, der Macher von Magic the Gathering. Und Vampire ist, laut Boardgame Geek spielt es sich am besten zu fünft. Kann ich auch so bestätigen, weil man greift immer den Nachbarn links von sich an. Und der rechte ist halt, von dem wird man angegriffen. Aber es gibt halt auch so Politikkarten, die man spielen kann, Abstimmung machen kann. Und wenn man halt zu fünft spielt, dann hat man halt noch zwei Leute mit im Spiel, die quasi an Abstimmungen so teilnehmen, die dann quasi nicht unmittelbar mit einem zusammen sind. Also es bringt eine coole Dynamik rein. Muss aber dazu sagen, die Regelerklärung hat gefühlt eine halbe Stunde gedauert. Also das ist mit Abstand das komplexeste Kartenspiel, was ich bisher gespielt habe. Super viele Ebenen, super viele Mechaniken, super viele Phasen vor allen Dingen und in den Phasen nochmal Phasen und super komische Timing-Regeln. Es wird ein 2-Stunden-Timer gestellt und nach diesen 2 Stunden endet dann das Spiel und dann wird geguckt, wer hat gewonnen. Punkte kriegt man zum Beispiel, wenn man einen Gegner aus dem Spiel raushebelt. Also ist dann auch, der ist komplett raus. Dann kriegt man einen Punkt und zum Beispiel. Dann hatten wir halt jemanden dabei, der hatte, glaube ich, schon mal über den geredet, der öfter mal beim Spielen nicht so die beste Laune hat. Ich mag ihn menschlich wirklich sehr. Vorm Spielen kann ich gut mit ihm reden, wenn wir Pizza bestellen, dazwischen kann ich gut mit ihm reden. Und der hat auch manchmal echt gute Phasen. Aber ab und zu blickt seine Unzufriedenheit im Gesamten irgendwie immer raus und dann schafft er es einfach, Spieleabende komplett zu versauen, meiner Meinung nach. Das war schon mal bei Twilight Imperium so, wo er komplett eskaliert ist. Es war jetzt bei Vampire wieder so. Der Mario hatte ab und zu mal so Fragen und er hat total so teilweise schon nervig oder patzig irgendwie reagiert. Dann hat einer mal einen Regelfehler gemacht. Er war auch total es hat so keinen Bock gemacht. Und dann war diese Runde vorbei und ich habe dann gesagt, du Jungs, pass auf, ich würde jetzt nicht eigentlich, weil der Roy hat sich gedacht, wir spielen erst eine Runde mit Einsteigerdecks und danach spielen wir eine Runde mit den Turnierdecks. So. Und ja, ich habe gesagt, Leute, ich bin ehrlich, mir hat das Spiel nicht so gut gefallen, aber wenn ihr jetzt unbedingt noch eine zweite Runde zocken wollt, sage ich natürlich nicht nein. Das heißt, ich musste mir dann nochmal 2 Stunden geben und Es war ein bisschen besser, weil die Decks dann deutlich cooler waren, aber es hat mir sowas von nicht gefallen. Also dieses Spiel, du merkst ihm so krass das Alter an. Es hat so krasse Abweichungen, was halt das Artwork angeht. Also manche Karten richtig cool, manche Karten sehen aus wie hingeschissen. Es ist so unnötig aufgebläht, es ist so unnötig komplex, es ist so unintuitiv und so in die Länge gezogen. Und ey, es ist so eine Downtime. Natürlich, wir waren neue Spieler, aber es waren Runden. Da habe ich 10 Minuten gewartet, bis ich wieder dran war. Ne? Weil jeder macht dann seine Phasen nacheinander. Oh, jetzt kommst du zum Kampf. Okay, dann brauchen die erstmal 3 Minuten. Noch eine Kampfphase. Ah, erst wieder Fernkampf. Ach, dann doch wieder Nahkampf. Ach, noch eine Kampfphase. Wow. Also wir haben an dem Abend 4 Stunden Vampire gespielt und ich habe dem Roy gesagt, pass auf, Roy, nimm's mir nicht übel. Ich werde dieses Spiel nie wieder spielen. Es hat eine super gute Boardgame-Geek-Wertung. Ich kann auch verstehen, warum man das Spiel mag, aber ich würde es einfach nicht nochmal zocken, Alter. Die Zeit ist mir einfach zu schade. Also ich, eine klare Empfehlung, Leute, Vampire, das heißt ausgeschrieben Vampire The Eternal Struggle, lasst die Pfoten davon, ist eh nur zu fünft am geilsten, also braucht ihr wirklich nicht. Es gibt tausendmal geilere Kartenspiele, also weg damit, Schmutz. So. Dann habe ich mir gedacht, komm, ey, ich hatte, wollte ja einen Tag, wir wollten ja mit den Diggerinos hier schon Tournament at Avalon spielen, bin ich dazu gekommen und hatte dann in die Runde gefragt, sollen wir noch Tournament at Avalon spielen? Ist ein Stichspiel, ne, so Avalon, irgendwie sieht super geil aus, altes Artwork, aber die Person, die die ganze Zeit eh schon am Abfacken war, die steht eigentlich nicht so auf Stichspiele. Aber haben wir gesagt, komm, wir zocken es trotzdem und ich extra angeboten, sollen wir die kurze Regel, die kurze Variante spielen, weil du magst ja keine Stichspiele. Nee, wenn dann ganz. Und jetzt kommt's, er hat den Vogel einfach wieder abgeschossen und ich war kurz davor, kommentarlos das Spiel einzupacken und ohne Tschüss zu sagen, einfach zu gehen. Ich glaube, er hat über 40 Mal gesagt, während des Spiels, so ein Scheißspiel. Dann hat er eine Karte gespielt, immer so eine Pisse. Und so, ach, das ist ein Scheißspiel. Aber 40 Mal und jedes Mal, ich spiele eine Karte. So eine Scheiße hier, ey. Und die ganze Zeit, ich bin fast ausgerastet. Und eigentlich hatten alle Spaß. So, ne? Und er hat zwischendurch auch mal gelacht, aber so, ey, ich sag, also, er hat, deswegen hatte ich auch eigentlich die Regel bei Roy. Wenn ich in der Gruppe spiele, bringe ich nichts mehr mit, was ich neu habe, weil es kann dann schnell passieren, dass mir Spiele dadurch für immer versaut werden. Mhm. Und das hat aber Tournament of Avalon noch nicht geschafft. Das hat mir echt super viel Spaß gemacht. Aber ich habe Roy gesagt, so, ich möchte erstmal ein halbes Jahr auf jeden Fall nicht mehr in der Konstellation spielen. Das tut mir super leid für die Person, weil ich glaube, sie ist nicht gerne so. Ich glaube, sie hat privat viel Stress, auf der Arbeit viel Stress, ich weiß es nicht. Aber wir haben alle unsere Päckchen zu tragen, wir haben alle Scheiße am Schuh. Aber wenn wir am Wochenende zusammensitzen, dann machen wir das, um die Scheiße ein bisschen hinter uns zu lassen. Und er trägt es jedes Mal mit in den Spieleabend rein und sorgt dann dafür, dass unbeteiligte Leute auch echt einen Scheißabend haben. Das ist ihm teilweise nicht bewusst, weil Roy hat ihn wohl am nächsten Tag auch irgendwie angesprochen so und meinte so, ja, war gestern ein paar Reibereien wieder mit Chris und so, ne? Und er so, hä, ja, okay, nee, wo, wann denn?
Also ich, wenn er die Leute das, nicht sensibel für sowas sind,
er, also ich verstehe es nicht. Ja. Aber ich muss mich da rausziehen, weil Leute, meine Zeit ist mir einfach zu schade. Ich habe so wenig Zeit.
Das meine ganzen macht Hobbys, auch echt keinen Bock. Wie gesagt, ich finde es ja okay, wenn dann die Runde vorbei ist und einer sagt, boah, das Spiel war jetzt nicht so meins, das hat mir halt nicht gefallen, muss ich jetzt auch nicht nochmal spielen, ist ja auch okay. Aber dann kann man ja währenddessen, kann man sich ja dann irgendwie zusammenreißen.
Also. Ich habe auf jeden Fall auch keinen Bock mehr, mit Thorsten Stolle zu spielen. So. Wird das auch mal ausgesprochen. Ja,
wer spielt denn schon mit dem?
Ist so. In einer geilen Runde kannst du halt auch mal ein Scheißspiel spielen, das macht dann Bock, weißt du, aber er schafft es halt sogar, dass es dann sogar richtig geile Spiele scheiße werden. Das war die Person, die auch irgendwann ausgerastet ist, wo ich dann mal bei Pax Palmier gewonnen habe, so, wo ich halt dreimal gefragt hatte, so, war das jetzt dann letzter Zug, du bist fertig? Und er sagt, ja, ich habe dreimal gefragt, er hat immer ein Ja gesagt, ich so, okay, da bin ich jetzt dran, ich habe gewonnen. Und er so, hä, wie? Ja, ich so, ich habe die Karte gespielt, er so, ja, aber wann? Ich so, letzte Runde, ja, habe ich gar nicht mitbekommen, ich so, ja, pff. Er so, ja, nee, dann mache ich nochmal das und das. Ich so, ey, ich habe dich dreimal gefragt, ob du fertig bist, du hast gesagt, ja. Zu spät. Und dann meint er, wenn du so gewinnen willst, dann mach das. Und dann ist er aufgestanden und erstmal rausgegangen. Ja, okay, fuck. Dann habe ich noch Arkham Horror gespielt, wieder mit Carina weitergezockt, das Szenario. Das nächste Szenario. Und irgendwie hat
hast du, hast du mitbekommen, dass voll viele Leute unter die letzten Folge geschrieben haben, dass du da Regelfehler drin irgendwie hast, dass du irgendwie das gar nicht hättest machen sollen, weil du kannst auch irgendwie einfach sterben und dann irgendwie auch weiterzocken, ja, und so weiter, und dass du dir umsonst voll die Platte gemacht hast, sondern ihr easy-go-lucky-mäßig einfach hättest weiterzocken können.
Ja, Carina stand ja auf dem Ausgang, also wir hätten es auch so geschafft, ich hätte einfach sterben können und so, aber mir wurde unter anderem auch gesagt, weil ich hatte mich ja beschwert, dass es ein bisschen unthematisch war, dass ich die ganze Zeit von Ratten angegriffen wurde und so, und die Leute meinten, hey, da sind eigentlich nur diese Schläger in dem Deck, da sind gar keine Ratten drin, da war auch noch ein Fehler. Egal.
Egal, hat schon sich was gemacht.
Beim nächsten Mal, beim nächsten Mal habe ich jetzt auf alles geachtet und habe nochmal akribisch geguckt. Also ich muss halt sagen, das ist schon nicht immer ganz so easy mit den ganzen Sortieren, wenn man super viele Karten hat. Aber wir haben weitergespielt. Carina ist echt heiß, immer weiter zu zocken und mir gefällt es weiterhin sehr, sehr gut. Dann habe ich mir gegönnt, High Rise von, was ist das hier, der Verlag von, wo auch The Networks von ist, mit diesen Frettchen drauf, wie heißen die?
Warte mal, du meinst The Networks, diesen Brüller, dieses Mega-Game. Ja,
hier, ich zeige euch mal den Karton, ich weiß nicht, ob ihr das Spiel kennt, hier High Rise, schon mal gesehen?
Nee, sieht auch nicht schlecht aus, der Karton.
Sieht richtig geil aus, so irgendwie, was steht darauf? High Rise, a game of construction and corruption.
Also Formel Ferret, da standst du auf.
Ich habe es noch nicht gespielt. Ich spiele Samstag bei Roy mit Carina und Thorsten. Es benutzt so ein bisschen den Mechanismus, den Glenmore 2 benutzt. Also ihr habt so ein Rondell drumherum, ne? Und dieses Rondell ist aber aufgeteilt in verschiedene Bereiche. So. Und ihr könnt dann halt, wenn ihr dran seid, ihr seid immer dran, wenn ihr der Letzte seid, ne? Und dann
stopp mal kurz. Das ist die Mechanik von Glenmore 1. Und Glenmore 2 hat es von Glenmore 1. Das bedeutet,
von Glenmore,
eigentlich ist es von Glenmore 1.
Ja, Selçuk, okay. Ja,
Mutter Selçuk, aller Spiele. Ich wollte es nochmal berichtigen.
Selçuk, du sorgst da. Selçuk war schön mit dir die letzte Folge. auf jeden Fall müsst ihr halt immer weiterspringen.
Heute ist Selçuks letzte Folge. Also
ihr müsst halt immer weiterspringen, als ihr vorher wart. Ihr dürft aber nicht in derselben Kategorie stehen. Also Beispiel, eine Kategorie besteht immer aus 3 Feldern. Ihr müsst halt immer mindestens eine Kategorie weitergehen und so weiter. Also es hat diesen selben Mechanismus, geht aber darum, ihr müsst halt Gebäude bauen. Und nach jeder Runde kommt halt immer eine Wertung, wer hat das höchste Gebäude in welchem Stadtbezirk und wer hat generell das höchste Gebäude auf dem Berg, in der Stadt. Dafür gibt's halt immer Siegpunkte. Es ist halt richtig geil. Ihr sammelt halt die ganze Zeit Etagen, könnt riesen Gebäude bauen. Die stehen halt richtig groß auf dem Tisch halt. Ihr könnt die dann auch so, man baut die quasi auch immer vor Aktionsfelder. Und wenn dann einer, so ein bisschen Monopoly-like, wenn dann einer auf dieses Aktionsfeld kommt, wo ihr quasi ein Haus stehen habt, dann dürft ihr noch was ziehen dafür und so. Man muss auch Korruption nehmen, um fettere Aktionen machen zu können. Aber Korruption bringt am Ende Minus und sieht auf jeden Fall richtig geil aus. Sonst erzählt ihr erstmal weiter. Ich habe gleich auch noch ein paar Sachen zu erzählen.
Daniel, du kannst weitermachen.
Ich soll weitermachen? Okay. Zocken, also was ich gezockt habe, haben wir ja eigentlich schon durch. Das eine Game dabei Stefan und dann noch eine Partie Warrigin. Aber bei mir ist noch ein neues Spiel eingezogen. Und zwar habe ich einen Prototypen bekommen. Ich habe bei Instagram ein Spiel entdeckt von 3 Jungs, und zwar heißt das Nuclear Ends. Ich habe das Artwork gesehen und war direkt mega angefixt und habe die mal angeschrieben und zum Glück hatten die auch gerade einige Prototypen fertig, die jetzt gerade auf Reise geschickt werden. Ich zeige das hier schon mal einfach mal kurz in die Kamera hier. Da sieht man es vielleicht, das ist Nuclear Ends. Also für alle, die jetzt den Podcast hören, einfach mal das YouTube-Video gucken oder besucht mal die Jungs bei Instagram oder bei Facebook, überall sind die zu finden, einfach mal Nuclear Ends eingeben. Wie gesagt, das ist ein Prototyp. Es ist geplant, dass das Ganze nächstes Jahr als Kickstarter kommt. Worum geht's? Es ist ein schnelles Würfelspiel, aber jetzt irgendwo zwischen seicht und komplex. Also es ist schnell gespielt, aber durchaus taktisch. Postapokalypse, alles ist atomar verseucht und wir haben also ein Ameisenvolk und eine Ameisenkönigin und wollen jetzt mit unserem Volk sammeln wir Atommüll ein. Das sind quasi so Siegpunkte und wer am Ende den meisten Atommüll gesammelt hat, hat das Spiel halt gewonnen. Dazu haben wir so einen Pool von Würfeln, das sind Genwürfel. Und am Anfang haben wir nur 3 Stück, können aber später noch mehr dazu bekommen. Und in der Mitte liegen dann immer hier solche Mutationskarten aus. Ich zeige hier einfach mal ein paar. Das Artwork ist super geil, ist so ein bisschen angelehnt an diese 50er Jahre Horrorfilm, Filmplakate. Dann würfelt man, es würfeln alle gleichzeitig, halten aber ihren Becher noch verdeckt und es gibt immer einen Ansager in der Runde und der gibt dann ein Kommando und dann heben alle gleichzeitig ihren Würfelbecher hoch und dann kann man eine Karte, die in der Mitte liegt, für sich beanspruchen und muss den Namen dieser Karte sagen und muss aber dann auch passend seine Würfelergebnisse auf diese Karte legen können. kann man das nicht, muss man einen von seinen Siegpunkten abgeben. Und wenn das dann alle gemacht haben, dann gibt es eine quasi Ereignisphase, wo die Aktionen von diesen Karten ausgelöst werden. Dann kann man Siegpunkte bekommen, man kann neue Genwürfel bekommen, man kann sich aber auch richtig gut gegenseitig ärgern, indem man den Mitspielern irgendwas klaut, Würfel wegnimmt, Siegpunkte wegnimmt oder, also da gibt es ganz unterschiedliche von diesen Mutationskarten und jede Runde kommt auch immer eine neue Mutationskarte dazu, eine wird abgelegt, eine kommt dazu und dieser ganze Stapel mit Karten wird einmal komplett durchgezockt und dann ist das Spiel vorbei. Es gibt auch noch Events und also ich habe es noch nicht gespielt, nur die Anleitung gelesen, aber es sieht richtig cool aus. Es klingt auch mega spaßig, auch so ein bisschen schön auf die Fresse und sich gegenseitig ein bisschen ärgern Spiel und ich bin richtig gespannt und ja, auf jeden Fall Grüße gehen mal raus an die drei. Ich habe mit dem Martin, dem Designer, auch mal kurz telefoniert gestern.
Der Fanboy von dir?
Nee, von dir. Aber es war, also, er hat trotzdem mit mir gesprochen. Das fand ich ganz okay. der Fabian, der macht die ganzen Illustrationen, das ganze Design hier von diesen Sachen, super geil. Und ja, wie gesagt, ich bin gespannt. Ich werde weiter darüber berichten. Wir werden am Samstag beim Digger mal eine erste Partie zocken. Und dann werde ich auch weiter darüber berichten. Und ja, werft auf jeden Fall mal einen Blick drauf, folgt den Jungs mal und ich glaube, da können wir echt gespannt sein, was da dann kommt bei Kickstarter.
Optimale Spielzahl und wie lange?
Also 2 bis 6 Spieler steht drauf, 45 bis 90 Minuten. Ja.
Haben die Jungs
optimale
in
Spielzahl
gesagt?
Was? Weiß ich nicht. Kann ich jetzt
noch nicht sagen. Ich sehe gerade zufälligerweise, der Martin ist auch gerade im Chat.
Der Martin ist im Chat.
Wo du über sein Spiel sprichst halt eben. Ja, Digga, dann schalte nächste Woche Donnerstag mal wieder ein und dann wirst du sehen, ob wir dein Game zerficken oder.
wenn ich nicht auch eins kriege, dann wird es auf jeden Fall eine schlechte Rätsel.
Er hat zu mir schon gesagt, er war schon froh, dass wir in der letzten Folge nicht über sein Spiel gesprochen haben. aber Martin, ich habe es ihm am Telefon auch schon gesagt, ich glaube, ich kann dich beruhigen.
Ach, telefoniert habt ihr sogar?
Habe ich doch gerade erzählt. Hörst du mir überhaupt zu, Mann?
Ja, nee, da hat er gerade Karina rumgeknutscht. Ja, Mann, ja, ich habe es gesehen.
ja, auf geil. Jeden Fall, Grüße gehen raus, wir werden es zocken und ja, schaut alle auf jeden Fall mal rein bei den Jungs.
Ich habe gestern auch mit Uwe Rosenberg telefoniert, aber hat direkt wieder aufgelegt, als er meine Stimme gehört hat.
Ja, wo wir gerade bei Uwe sind, wir hatten gerade Pre-Stream, war im Chat so die Diskussion, seit heute Abend ist ja von heute bis Sonntag, glaube ich, vom 17. bis zum 20.09. bei Feuerland ja gerade die Vorbestelleraktion auf, bei denen im Shop kann man sich registrieren und da gibt es halt diesen paar Rabatte. Ich sag mal, für 9,99 € habe ich für irgendeinen Glückspilz da draußen in Magnastorm auf jeden Fall da mitgenommen. Krass, Alter, das hat letztes Jahr 60 €, glaube ich, gekostet, das Game, oder 50 €. Und jetzt gibt es für einen 10er. Und habe mir selber den neuen Uwe, habe ich mir geholt. Tatsächlich, meinen allerersten Uwe, den ich mir hier quasi, glaube ich, in die Bude reinstelle. Und zwar ist das ja New York Zoo. Ich habe das irgendwann mal beim Ben im Livestream habe ich mal reingeschaltet. Da haben die das gezockt. Und es ist eigentlich auch ein ganz normales Tile-Placing-Game, was ja normal nicht so mein Favorite-Ding ist. Aber wir haben halt eben Zoo und wir ziehen in der Mitte über so einen Mechanismus immer teils, die bauen wir uns dann in den Zoo ein, da können wir dann Tiere in die Gehege platzieren und die vermehren sich dann auch und ich spiele mit ganz vielen verschiedenen Holztieren, ich übe auf mich so eine ganz krasse Faszination aus und dementsprechend bin ich da eingestiegen.
Ja. Boah, dann rastest du bei Dinogenics bald ja richtig aus.
Ja,
aber es wäre eigentlich eine viel lustigere Geschichte gewesen, hättest du mal einfach rein für den Podcast mal in dem eine offizielle E-Mail an den Uwe selber geschrieben und gefragt, ob er dir mal so ein Ding schickt. Und einfach mal, das wäre viel lustiger gewesen. Hättest du ihm viel mehr zu erzählen gehabt,
was dann zugekommen. Ja. Aber glaub mal, solche Leute wie der Uwe, die geben das Ding ja quasi ab und der sagt dann auch, okay, ja klar, wenn du haben möchtest, dann bitte frag den und den und den und den. Da ist ja auch mal die Frage, ob die Leute überhaupt wissen, dass wir hier unsere Späße über den Uwe machen halt eben. Weiß der Uwe, dass wir hier Späße über den machen?
Klar, der Uwe hört das auch. Der sitzt da mit der Tüte Chips und einem Weinchen und guckt zu.
Daniel, warst du soweit fertig?
Ja, ich bin soweit fertig. Auf jeden Fall.
Okay, dann mache ich mal kurz weiter, was ich so gezockt habe. Bei mir kamen 2 Spiele auf den Tisch. Das eine war eigentlich eher der Absacker. Deswegen, ich fange jetzt erstmal mit dem Absacker an, weil ich bei dem anderen ein bisschen mehr erzählen will. Der Absacker war bei uns Welcome to the Dungeon. Ist ein relativ bekanntes Spiel, hat, glaube ich, bestimmt 50% der Community mindestens schon gespielt gehabt. Ist so ein ganz, ganz leichter, ja, wie soll ich es nennen? Also man hat einen Dungeon in der Mitte, ist ein Kartenstapel mit Monstern drin und jeder wählt sich einen Charakter aus mit Charakterkarten und mit Ausrüstungskarten und dann zieht man aus der Mitte eine Karte und guckt drauf, was für ein Monster drunter ist. Man kann dieses Monster entweder ins Dungeon-Deck legen oder man nimmt es aus dem Dungeon-Deck raus, weil man denkt, eventuell, man kann das Monster nicht besiegen oder was auch immer und legt aber dafür einen von seinen eigenen Ausrüstungskarten ab. Somit schwächt man sich selber. Und das macht man reihum die ganze Zeit so weiter, bis man entweder passt beziehungsweise bis einer passt oder irgendeiner sagt, ich gehe jetzt in den Dungeon rein, so auf die Art eben. Der Dungeon wird dann durchgespielt, das heißt, du musst dann mit den übrig gebliebenen Ausrüstungskarten, die du hast, musst du jetzt diesen Dungeon bestehen. Mehr ist es eigentlich nicht, es ist einfach nur Karten ablegen und gucken, ob man das Monster besiegt hat oder nicht. Manche Monster werden durch bestimmte Ausrüstungskarten besiegt, manche werden eben nicht besiegt, dadurch ziehen sie dir wiederum Lebenspunkte ab und wer durch den Dungeon durchkommt, bekommt sozusagen seinen ersten Siegpunkt und bei 2 Siegpunkten gewinnst du, wenn du insgesamt 2-mal den Dungeon schaffst. Ist so ein kleines Bluff- und Einschätzungsspiel. Ich fand's ganz cool auf jeden Fall, lebt glaube ich von der Spieleranzahl, das heißt es geht bis zu 4 Spielern, umso mehr Spieler dabei sind, umso mehr Gaudi ist auf jeden Fall am Tisch, weil man sich gegenseitig mit Schadenfreude so ein bisschen auslachen kann, wenn man den Dungeon nicht schafft, weil wenn man 2-mal den Dungeon nicht schaffen sollte, wird man aus dem Spiel rausgeworfen, ist aber nicht so schlimm, weil das Spiel relativ schnell geht, das heißt, Player Elimination ist jetzt nicht so schlimm bei dem Spiel. Ja, das Hauptspiel des Abends war eine kleine Neuheit ist es, ja, man kann es als Neuheit bezeichnen. Es ist ein Retheme gewesen von einem alten Klassiker von Small World. Und das ist dieses Small World of Warcraft. Ich muss ja erstmal sagen, mega geiles Wortspiel. Also, dass sie das schon mal so übernommen haben, finde ich ultra geil, weil es ist ein, es zergeht richtig auf der Zunge, Small World of Warcraft. Also wirklich cool gemacht. Was ist es? Es ist einfach nur Small World mit Warcraft-Thema. Was gibt's denn schon wieder zu lachen, Stefan?
Im Chat wieder nur der Vincent so, Seldschuk erzählt und die anderen drei gucken in die Leere.
Ja, ich muss sowieso noch mal dazu sagen, der Chat hat's auch schon herausgefunden, die Regelerklärung von den anderen ist inzwischen so immens riesig geworden, dass meine Kuhhandelerklärung eigentlich komplett nichts geworden ist.
Ich hab mich gerade wirklich kurz gefasst. Die ausführliche Erklärung kommt dann nächste Woche nochmal. Ich hab's extra gerade nur kurz angerissen, aber
wir erklären immer nur lang die Regeln, wenn wir keine Themen danach haben, damit wir ein bisschen Minuten hier rankriegen.
Genau. Und ich hatte die Regel auch erst einmal gelesen, deswegen war ich noch nicht so gut vorbereitet.
Also erst mal in die Runde. Ich hatte vorher Small World gar nicht gespielt gehabt. Es ist ja auch wieder ein Spiel, von welchem Verlag ist das gleich nochmal? Days of Wonder. Days of Wonder-Spiele sind ja irgendwie komischerweise sehr oft, außer jetzt vielleicht hier Zug um Zug, ist irgendwie von Days of Wonder irgendwie alles immer ein bisschen rar. Also kommt mir so vor.
Bei mir super rar, Digga. Ich glaube, ich habe keinen einzigen Days of Wonder im Regal, Alter.
Ja, also Five Tribes wird irgendwie gefühlt jedes Mal gesucht, ist jedes Mal ausverkauft und was auch immer. Also gerade in den deutschen Versionen, finde ich, sind sie relativ rar. Ist ja egal, auf jeden Fall habe ich mir das Small World of Warcraft gegönnt, weil ich noch kein Small World gezockt hatte. Hab's auch gleich am selben Abend, beziehungsweise einen Tag später auf den Tisch gebracht. Wir haben es zu dritt gezockt. Ist ein modularer Spielplan, das heißt, man kann sich das schön anpassen. Wird nicht wie das Grundspiel auf einer Karte gespielt, sondern es wird auf Inseln gespielt. Das heißt, ein bisschen so wie bei Terra Mystica und bei Gaia Projekt. Man tut sich sozusagen modular seinen Spielplan wie bei Gaia Projekt auch aufbauen, je nach Spieleranzahl. Ja, und dann geht's schon los. Man wählt sich ein Volk aus und startet auf diese Map und versucht sich auszubreiten. So gut wie man sich ausbreitet, bekommt man Siegpunkte. Irgendwann mal knallen dann natürlich die anderen Leute die eigenen Monster weg, beziehungsweise das eigene Volk weg. Somit wird man immer weniger Plättchen in seiner Auslage haben, bis man sagt, okay, mein Volk ist jetzt inzwischen so dezimiert, es macht keinen Sinn mehr, mit diesem Volk weiterzuspielen, ich lasse es jetzt aussterben. Und dann wählt man sich ein neues Volk aus und spielt dann mit dem neuen Volk weiter. An sich ist das Spiel, ich komme gleich nochmal kurz auf das Waiting zu sprechen, weil da verstehe ich ein bisschen was nicht, was die Leute immer unter diesen Weights verstehen. Aber an sich finde ich das Spiel ganz cool. Also es ist jetzt nichts mega Besonderes. Es hat eben dieses Warcraft-Thema. Mein Kumpel am Tisch ist ein richtiger Warcraft, also er ist eigentlich kein Warcraft-Nerd, aber er kennt sich in der Lore und für die Leute, die nicht wissen, was eine Lore ist einfach nur die Hintergrundgeschichte von solchen Fantasy und von solchen Geschichten eben. Und er kennt die Lore in- und auswendig. Der konnte dir zu jedem Volk und zu jeder Person in diesem Universum konnte dir irgendeine Geschichte erzählen, wie sich das irgendwie zusammengeführt hat, wie die aus ihrer Welt gekommen sind, warum die gegen die kämpfen und was auch immer. Also mega geil. Wir hatten also in jeder Runde hatten wir diese Spielpausen, wo wir erstmal drüber geredet haben, was dieses Volk in der Warcraft-Welt überhaupt so zu tun hat oder warum sie da sind und so weiter und so fort. War richtig geil. Ja, und jetzt nochmal auf das Spiel zurückzusprechen. Ja, was mir nicht so gut gefallen hat, das ist aber jetzt nicht, hat es nicht mit dem Warcraft-Thema selber zu tun, sondern an Small World. Und verbunden mit Warcraft ist es so, dass man seine Rassen aussterben lässt. Aber als Warcraft-Fan ist man ja so, man wählt sich ein Volk aus, man nimmt sich zum Beispiel die Orks, weil man sagt, boah, ich bin übelst, ich liebe die Orks und so, ich zock gerne mit den Orks. Ja, es kann sein, dass du nach einer Runde, höchstens auch zwei Runden, lässt du die Orks schon wieder aussterben und dann hast du keine Orks mehr. Dann musst du dir ein komplett neues Volk wählen. Dann nimmst du dir ein neues Volk, denkst dir, ja, okay, die sind auch ganz cool, dann lässt du die wieder sterben und wählst dir wieder ein neues Volk aus. Das heißt, du switchst diese Völker so schnell durchs Spiel durch, dass du eigentlich dieses Gefühl von, boah, ich zock jetzt gerade die Orks oder ich zock jetzt gerade die Menschen oder so, eigentlich gar nicht groß aufkommt.
Aber das ist der Hauptmechanismus, Digga.
Ich weiß, aber ich finde das ja schade, dass eben du als Warcraft-Fan eigentlich nicht so wirklich auf deine Kosten kommst, weil du deine Völker ja relativ schnell aussterben lässt und du eben dieses Genussgefühl, dass du eben mit einem Volk wie den Orks oder den Menschen oder den Zwergen und so weiter, es ist relativ schnell wieder vorbei. Bei Small World, bei dem generischen Thema, ist es relativ egal. Du denkst dir, ja, okay, jetzt habe ich die Zwerge, ja, okay, jetzt habe ich die Vampire, jetzt habe ich die, ist mir eigentlich scheißegal so. Aber in dem Moment, wenn du deine Lieblingsrasse aussterben lässt, denkst du dir, oh Mann, fuck, Alter, jetzt muss ich mit irgendeiner fucking random anderen Rasse spielen, auf die ich eigentlich gar keinen Bock habe, aber ich muss jetzt irgendwas aus der Auslage
gehen. Du musst aber so sehen, auch, also eigentlich passt es ja auch null. Chat sagt es halt eben auch, das Thema passt null zu World of Warcraft, weil World of Warcraft, alle Rassen leben dort gleichzeitig. Da stirbt nicht einfach eine nach der anderen aus und es entstehen dann irgendwelche neuen. Also ich habe von Anfang an gesagt, Alter, es ist auf jeden Fall wieder nur so eine Cash-Cow. Also ganz im Ernst, Small World ist ein gut funktionierendes Spiel, wo man irgendwann rausgewachsen ist, wenn man halt eben deeper in die Materie einsteckt. Deswegen ist es bei mir ausgezogen. Ich kenne aber auch Leute, die haben das mit allen Erweiterungen da bei sich gehortet. Spiel tut das natürlich nie einer, ist klar. Das ist so ein klassisches Spiel, das spielst du einfach nicht. Keine Ahnung. Ich kenne keinen, der es spielt. Ich kenne ein paar Leute, die es haben.
Ich meins aber nicht abgeben.
Ja, warum, Digga? Du spielst es nie.
Es ist schon wirklich ein schönes Spiel. Es ist schon eine Art von Keeper. Wenn man das Spiel mag, ist es ein Keeper. Also man muss es nicht unbedingt abgeben, nur weil man sagt, ich bin jetzt aus dem Spiel rausgewachsen. Und jetzt komme ich mal ganz kurz auf das Thema Wait, also BGG-Waiting. Ich habe gerade nochmal geschaut, das Spiel ist gewaitet mit 1,5 Leute. Jetzt müsst ihr euch mal vorstellen, wir Spieler sagen dann in die Kamera so, ja, wenn du dann langsam dich mit Brettspielen langsam auskennst, dann spielst du natürlich was Anspruchsvolleres oder was auch immer. Jetzt packst du das Ding aber als Nichtspieler aus und bekommst erstmal eine Spielerhilfe, die 2 Seiten groß ist und 1,5 DIN A4 Seiten hat. Also nebeneinander gelegt, ne? Zweiseitig. Und die ist voll mit Text und Informationen, die du jetzt erstmal verinnerlichen musst. Also das heißt, wenn ich das Spiel jetzt im Handel einem Nichtspieler verkaufe und er das Spiel auspackt, denkt er sich erstmal, ja cool, Warcraft hin und her, dann bekommt erstmal jeder seine Spielerhilfe und jetzt steht er erstmal da und denkt sich, what the fuck? Hier gibt's zu jedem Item, zu jeder Fraktion und dann kriegt er noch bei jeder Fraktion extra Fähigkeit, gibt's dann nochmal extra Aufschriebe. Das heißt, dieses 1,5er Waiting für das Spiel selbst, für die Mechanik, okay, aber für die immense Information, die du an diesem Spiel erstmal lesen musst, wenn du dich jetzt nicht so wirklich mit Brettspielen auskennst, kann es dich erschlagen. Und deswegen verstehe ich nicht, warum bei BGG ein Waiting von 1,5 rauskommt, das vielleicht bei einem Uno oder sowas ist, weißt du, wo eigentlich alles klar sichtbar ist, aber wo du nicht eine Spielerhilfe hast, die so riesig ist mit Text vollgefüllt.
Ich glaube, Uno hat dann aber 0,5
hinter ja, wahrscheinlich. Aber, nee, ich mein, aber in, in Relation zu anderen Spielen passt es doch dann eigentlich wieder, die Einschätzung, oder?
Nein, pass mal auf, nein, ich sag dir mal so, du hast das Spiel noch nie gespielt.
Ja, okay, Uno hat 1,12, dann passt die 1,5 so. Echt nicht.
Nee, pass auf, und jetzt okay. Packst du dieses Spiel aus, du willst das Spiel anfangen zu zocken, am Anfang sagt dieses Spiel zu dir, am Anfang wählst du erstmal eine Rasse aus. Jetzt hast du da 6 plus eine 7. Rasse extra, die auf dem Stapel liegt, die offen liegt. Jetzt hast du 7 Rassen vor dir mit 7 verschiedenen Fähigkeiten plus 7 random dazu verteilten Fraktionsextra, also diesen Extra-Teils-Fähigkeiten. Also du hast pro Fraktion 2 Fähigkeiten. Und das nochmal durchgerandomt, eben durchgemischt und hast da 7 Stück vor dir liegen. Was glaubst du, was bei einer normalen Partie von Leuten, die das Spiel oder die einfach keine Brettspieler sind, wie lange die erste Runde dauert, um überhaupt das Spiel zu starten? Also müsste normalerweise in der Regel stehen, mischt am Anfang die Rassen, teilt jedem erstmal random eine aus, so als Startspieler oder sowas, weißt du so, dass du einfach erstmal einmal eine Random-Partie im Sinne von leichtes Spiel und schweres Spiel, so wie wir es letztes Mal auch mit Tim hatten, so ein bisschen Advanced Game und ein bisschen Einsteiger Game, dass du das erstmal so spielst und nicht direkt sagst so, und jetzt musst du dir erstmal eine Rasse auswählen, weil du liest ja diese scheiß Spielerhilfe von vorn bis hinten erstmal durch und ich sag mal so, für uns ist es kein Problem, aber für Nichtspieler ist es kein 1,5.
Ja, okay, man kann das natürlich nochmal reinschreiben und reinschreiben, ja, wenn ihr jetzt keinen Bock habt, dann zieht die zufällig, aber das ist ganz ehrlich auch ein Punkt, da kann man auch selber drauf kommen. Also, wenn man jetzt sagt, komm, lass uns das jetzt einfach zufällig ziehen und dann ist gut und dann spielen wir los, also das, keine Ahnung, ich finde, das kann man auch erwarten, ohne es extra nochmal in die Regel zu schreiben.
Daniel, aber du verkaufst ein eine IP, die ultra bekannt ist. Das heißt, wenn du dir hier ein Monopoly Warcraft kaufst, dann weiß jeder sofort, wie es funktioniert. Aber wenn du dir ein Warcraft Small World kaufst, dann denkst du dir, oh geil, Alter, diese Welt und boah, jetzt kann ich voll eintauchen und jetzt stehst du erstmal da und denkst dir, what the fuck, ich weiß nicht. Also, was ich damit sagen will, für Spieler ist es natürlich ja, eine 1,5 hin und her und für Nichtspieler, für Leute, die sich vielleicht ein bisschen mit Brettspielen beschäftigen wollen, ist es einfach zu niedrig geratet.
Ey, weißt du, aber Seljuk, World of Warcraft ist jetzt auch kein Online 4 gewinnt. World of Warcraft ist auch ein komplexes, MMO. Also von daher sind Leute, die schaffen, das zu spielen, überhaupt schaffen, das Spiel zu installieren, schaffen dann auch schon mal wahrscheinlich die Spielregeln zu lesen. Also, sag mal so, Seljuk, ich bin auf deiner Seite, und dass es definitiv keine 1,5 ist, aber den Rest, den teile ich nicht mit dir. Also, ne, ich meine, das ist jetzt auch kein komplexes Game. Und auch wenn da ein bisschen Text ist, jeder, der ein Item oder einen Rüstungsgegenstand bei World of Warcraft einsammelt, der hat genauso viel Text gelesen.
Natürlich, ich habe noch nicht gesagt, dass es ein komplexes Game ist. Ja. Ich sag ja nur, es ist eben ein bisschen overwhelming für Leute, die erstmal in ein Brettspiel einsteigen wollen. Was ich noch sagen wollte, was mir aber auch allgemein bei Spielen auch nicht so gefällt, was viele Leute extrem schätzen, sind solche Inlays, die da drin sind, die auf dem Millimeter genau dir sagen, wo alles reingehört. Leute, ihr habt in diesem Spiel alleine diese Siegpunktmarker, die soll man ja verdeckt behalten und so weiter. Ihr habt da ein extra Inlay für jeden einzelnen Siegpunktmarker und das sind insgesamt 4 Stück oder 5 Stück, ich glaube 4 oder 5 Stück. Und die müsst ihr alle da reinreihen. Die passen da perfekt rein. Alter, ich habe diese Siegpunktmarker da reingeräumt und habe sie danach nicht mehr angefasst, habe mir meine Metallmünzen genommen, habe mir jedem eine Schale gegeben, dass er sie verdecken kann und habe damit gespielt, weil ich mir gedacht habe, ich räume den Scheiß da nicht mehr nochmal rein. Genauso wie mit diesen ganzen anderen Markern. Manche Sachen kannst du da einfach reinschmeißen, passt perfekt rein. Andere Sachen musst du erstmal in der Spielregel blättern, wo die Dinger reingehören. Also gerade bei Inlays, wenn da drin nicht gedruckt ist, was da reingehört, steht man erstmal da und denkt sich, what the fuck, Alter? Wie soll das ein Normalo, der sich das Spiel so zum Spaß kauft, erstmal raffen? Der rastet doch aus, Alter.
Ey Leute, apropos Inlays, habt ihr heute das Video gesehen, was heute veröffentlicht wurde zur Anachrony Infinity Box?
Nee.
Alter, Junge, das sieht aus wie ein Reisekoffer. Also ich weiß nicht, wo ich da hinstellen soll, also ganz im Ernst.
Ich freue mich doch, wann kommt das denn? Ich habe das Update nicht gelesen.
Ey, es sieht so sexy aus, also Alter, das ist wirklich, Da sieht aus wie in so, wenn du auf der Bühne irgendwo Theaterstück und da ist so ein Fake-Koffer, wo so einer dann so tut, als ob er in dem Koffer an der Treppe runtergeht. So groß ist der Karton, weiß ich.
Also nochmal als Fazit, auch wenn ich jetzt so ein bisschen ausgerastet bin. Das Spiel an sich, Small World, ist eigentlich ein cooles Spiel, alles gut und so weiter. Aber ich finde, die Umsetzung für Nichtspieler mit der IP ist ein bisschen viel gewesen. Meiner Meinung nach. Für Nichtspieler ein bisschen viel.
Will wer anders noch? Sonst habe ich noch mal vier Kleinigkeiten.
Ja, ich möchte auch gerne noch irgendwas erzählen. Aber,
ja, erzähl du mal, komm, du bist
ja, heute. Also, ich bin gerade so ein bisschen hier mal aus dem Bild raus gerollt und bin mal zu so einem verstaubten Haufen hier rüber gerutscht, weil ich gestern hier am PC gesessen habe und habe ein Video fertig geschnitten. Und zwar haben viele Leute sich ja mal ein Let's Play von uns gewünscht und wir haben ein richtig fettes Let's Play zu Escape the Dark Castle, Escape the Dark Sector gedreht, ne, das neue. Und das ist auch fertig, die Patrons können es schon gucken. Und während des Renderings habe ich ja so gesessen auf dem Regal gestarrt und irgendwie hat mein Auge quasi die ganze Zeit diese vier kleinen Boxen hier gecatcht. Und dann habe ich mal geguckt, ob es dazu eine Regelerklärung gibt. Ich habe nämlich das Regelheft schon mal rausgeholt und das war für mich zu wenig intuitiv, dass ich irgendwie keinen Bock hatte, das zu lesen und wieder weggetan habe. Und zwar ist die Rede von auch einem alten Ding, ist out of print, Leute, ihr wisst es, ich komme immer mit Dinger um die Ecke, genau wie der Seldschuk, die gibt es eigentlich schon gar nicht mehr. Beim Seldschuk ist es dann nur so, die Sachen, die gibt es dann noch für 5 Euro bei eBay Kleinanzeigen.
Nicht immer.
Bei mir muss man sich meistens schwindelig suchen. Und zwar ist die Rede hier, ich habe hier 4 Kartons, ich zeige es mal ganz kurz in die Kamera, die Hörer können es gerade nicht hören, deswegen werde ich es nur ganz kurz beschreiben. Ich habe nämlich hier 4 Verlies-Sets von Dungeoneer. Ich weiß gar nicht, was, ich glaube, das erste, das Grundspiel ist das Schattenzepter des dunklen Gottes. Dann habe ich hier die Katakomben des Hexenmeisters, die Brutstätte der Ungeheuer, finstere Wälder und tödliche Straßen. Ich glaube, das sind tatsächlich alle 4 Dinger, die es davon gibt. Und das ist auch ein Kartenspiel. Und zwar ist da so, dass es für 2 Personen. Jeder hat so einen Helden und man muss als erster 3 Quests lösen. Dazu werden in der Mitte dann so Raumkarten ausgelegt, die dann auch so einen Spielplan bilden und man kann dann mit seinem Helden da rumlaufen, muss für die Quest, was weiß ich, du musst irgendwie den Dämon in der Grabkammer wegklatschen. Das heißt, dann musst du so lange da natürlich rumrennen und Monster scheppern, bis du da ankommst. Es gibt Karten mit Waffen, Rüstung, Artefakte, Zauber. Ihr könnt euch natürlich auch aufleveln und den ganzen Kram. Und es hat eine geile Mechanik. Karten, die positiv sind, haben oben so ein grünes Symbol, mit dem die ihr shoppen könnt, jede Runde, um euch damit auszurüsten. Und die feindlichen Karten haben halt eben ein rotes Symbol. Und jedes Mal, wenn ihr einen Raum betretet, seht ihr dort halt eben grüne Symbole und rote Symbole und erhöht jeweils euren Track bei euch auf eurem Spielplan. Und die roten Punkte, immer wenn der andere dran ist, euer Gegenspieler dran ist, kann er seine roten Karten mit euren roten Punkten, mit euren roten Gefahrenpunkten ausspielen und kann euch dann Monster in die Räume reinhetzen. Er kann Fallen stellen, er kann explosiv fallen, wenn du sowas hast, oder Säure-Dinger an Türen anbringen, wenn der da durchgehen will und so. Und und dann habe ich im Internet geguckt, ob es da ein Regelerklärvideo zu gibt. Und von irgendeinem Dude von vor 3 Jahren, ich habe keine Ahnung, müsst ihr mal gucken, der erklärt das ganz gut. Ist natürlich ein bisschen mit der Kamera, macht also mit dem Handy so ein bisschen fahrig und so. Ich habe richtig Bock auf dieses Spiel. Und das ist schon echt verhältnismäßig lange hier bei mir am Start. Man, glaube ich, auch nur 1 dieser Sets braucht. Jedes Set ist komplett spielbar. Die bringen halt eben nur noch mehr Varianz mit rein. Wildnis halt eben, dass du dann im Wald dann da auch Quests machen kannst und Begegnungskarten im Wald und so haben kannst. Und alles so ein bestimmtes Thema, was halt eben darüber ist. Aber Leute, ich habe da Bock drauf. Daniel, du bist der Mann, den ich mir auserkoren habe, um das eigentlich mit dir zu zocken.
Wie heißt es nochmal?
Dungeoneer. Das ist vom Truant Verlag. Mario Truant Verlag, keine Ahnung, Digga. Also aber auch komplett deutsch alles. Von 2006. Ein bis 4 Spieler. Oh geil, man kann es zu viert zocken. Leute, lass es zu viert dick einen wegschroten.
Machen wir.
Ja, sehr gut. Geil, hab ich Bock drauf.
Können wir ja dann auch direkt am Samstag, wenn wir Nuclear Ants testen, können wir das direkt auch mal.
Sind wir verabredet? Nee, ne?
Du bist noch nicht eingeladen, aber du kannst ja gerne kommen, Digga.
Ich bin leider schon verabredet.
Okay, schade. Okay. Ja, schade. Dann, okay, dann fragen wir jemand anders.
Genau.
Schade, Chris. Wärst sehr gerne herzlich eingeladen. Ich hab für dich immer eine Mate hier kalt stehen, Digga.
Hast du noch was, Stefan? Sonst hau ich noch mal eins.
Nee, jetzt bist du dran. Ich wollte nur mal ganz kurz diesen staubigen Haufen mal was anderes erwähnen.
Bei mir, ich habe jetzt 4 kunterbunte Empfehlungen für unsere Community. Die erste ist, es wurde gestern released, und zwar ein, ihr wisst ja, ich stehe super auf Arcade-Spiele, so Indie-Games, Arcade-Games, vor allen Dingen auf so Games mit Permadeath, und da ist jetzt ein Game rausgekommen, das heißt Spelunky 2 oder Spelunky. Und zwar, ihr seid einfach ein, das ist wie so Indiana Jones, ihr werdet in so eine Höhle gedroppt und ihr wisst gar nicht, was abgeht. Ihr habt dann eine Peitsche, ihr seid so ein kleiner Typ, das ist so ein Side-Scroller. Ja, und ihr müsst halt einfach jedes Mal aus diesem Dungeon rausschaffen. Und man hat aber nur 4 Herzen. Jedes Mal, wenn man irgendwie eine Fledermaus eintrifft oder eine Spinne oder so, dann verliert man ein Herz. Da sind überall Fallen im Boden, du weißt nicht, was passiert. Und ey, im Endeffekt, Leute, es ist Trial and Error. Ich hab's erst einmal irgendwie 5 Höhlen weit geschafft. Ich bin jedes Mal Amok am Verletzen. Dann trifft mich da ein Pfeil von der Falle, ich fall dann da runter, dann rollt ein Stein über mich, tot so. Jedes Mal verliere ich. Das Ding ist, IGN hat dem Ding eine 10 von 10 gegeben, Masterpiece. Das Ding ist, alles in diesem Spiel funktioniert halt nach bestimmten Regeln und du musst einfach nur schaffen, diese Regeln auseinanderzulernen und musst Muster sehen, wie du quasi schaffst, das Level zu besiegen und Tricks lernen. Das ist dann einfach irgendwie zum Beispiel, dass du irgendwie auf einen Gegner draufstehen springst, den hochhebst, wenn er betäubt ist. Und dann lässt du den runterfallen, damit er die ganzen Pfeilfallen auslöst und solche Sachen. Und ey, super smart, habe ich mit Carina auch im Couchkorb gezockt, aber dann ist auch Friendly Fire an. Das ist, Alter, noch. Dann wirfst du einen Stein, wirfst ihren Kopf, sie fällt runter und ach, alles wieder vorbei. Auf jeden Fall mega geil, Spelunky 2, müsst ihr auschecken. Dann Netflix. Ein Must-Watch für alle Leute. Cobra Kai. Wer von euch hat schon Cobra Kai geguckt?
Nee, ich hab's mehr auf die Watchlist.
Ja. Alter, Leute, Cobra Kai ist 1:1 mit den Originalschauspielern Karate Kid 30 Jahre später. Es sind dieselben Schauspieler. Der Typ, der damals gewonnen hat, das Turnier, dieser Daniel-San, ist jetzt ein erfolgreicher Autohausbesitzer und Verkäufer, richtig reich in Familie, war vorher arm, ist jetzt reich. Und der Typ, der quasi Zweiter geworden ist, der quasi sein Rivale war, der Böse sozusagen, der war ja damals reich als Kind und ist jetzt ein armer Schlucker. Und da steigt einfach die Story ein. Karate Kid 30 Jahre später, der eine Typ versucht nochmal ein Dojo Cobra Kai wieder aufzumachen und versucht so Leute zu trainieren. Und Alter, mega, 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 mega geile Serie, Alter. Es kommt sofort das 80s Flair rüber, es kommen immer wieder Rückblenden vom Turnier damals.
Hab ich mir aber schon fast gedacht, ich hab's auch direkt auf die Watchlist gepackt, hab ich auch direkt Bock drauf auf das
Ding. Erste Staffel direkt mit Carina durchgesuchtet in 3 Tagen oder so.
Muss man richtig, die Filme richtig, vorher besser nochmal
gucken? Nein, 0%, 0%. Ist nee,
muss man auch gar nicht kennen, oder was?
Nein, musst du nicht. Es ist einfach eine mega geile Serie. So, dann habe ich für alle Leute, die eine Switch besitzen, noch eine Empfehlung. Und zwar habe ich mit Carina spontan geholt bei Saturn. Ring Fit Adventure für Nintendo Switch. Das ist so ein Ding. Ihr kennt ja die Switch, die hat ja 2 so kleine Controller. Und bei Ring Fit Adventure habt ihr so einen dicken Ring, so aus einem harten Plastik. Da klickt ihr einen Controller rein. Ein Controller kommt an so eine Schnalle, die macht ihr um euren Oberschenkel. Und dann könnt ihr quasi einen Abenteuermodus spielen. Das könnt ihr euch vorstellen wie ein richtiges, in Anführungsstrichen, rundenbasiertes Rollenspiel. Ihr müsst dann zum Beispiel, ihr fangt an, stellt vorher ein, wie schwer ihr seid, wie oft ihr Sport macht, was ihr erreichen wollt und. Und dann geht's los, Level für Level. Du rennst dann da durch dieses Level und der Gurt an deinem Bein trackt auch, dass du dich bewegst, hast dann diesen Ring in der Hand, musst dann die ganze Zeit irgendwelche Kisten kaputt schießen, musst Ringe aufsaugen und dann triffst du immer auf Random Encounter, wo du dann irgendwelche Monster dich angreifen. Die Monster sind grün, blau, gelb, rot, was auch immer. Und dann könnt ihr mal wie bei Pokémon früher Attacke auswählen. Und Attacke sind zum Beispiel, was weiß ich, so, die alle möglichen Fitness-Sachen, was weiß ich, wie heißt, Junge, ich mach so wenig Sport, dass ich nicht mal weiß, wie die ganzen Dinger heißen. Wie heißt das nochmal? Du kommst zum Beispiel Squats. Squats kannst du machen, die sind blau. So, dann wählst du einen Gegner aus und dann musst du 20 Squats machen. Und jeder Squat, den du machst, das wird richtig getrackt, so, der ist dann Angriff auf den Gegner. Und so schrotst du halt die Gegner weg. Du musst immer Sportübungen machen mit einer gewissen Farbe, weil die Gegner dadurch mehr Schaden kriegen. Ihr levelt auf, ihr kriegt immer mehr Erfahrung, ihr könnt euch hinterher Items kaufen, neue Rüstung kaufen sozusagen, neue Klamotten und zockt immer weiter. Müsst in jedem, nach 5 Leveln kommt wieder ein Endboss und dann geht's halt wieder weiter. Das macht richtig Bock. Es macht richtig Bock, dass ich hier jede Arbeit, ich komme nach der Arbeit nach Hause und mache erstmal 3-4 Level, weil ich Bock habe weiterzumachen. Natürlich ist dieses Spiel dahinter nicht mega geil, aber irgendwie dadurch, dass du die ganze Zeit korrigiert wirst, der sagt dir, geh tiefer oder mach mal richtig und so und du musst dann die ganze Zeit Monster wegkloppen und so. Es ist wirklich, du machst hier Sport und das macht echt Spaß, also finde ich richtig geil. Ring Fit Adventure für die Switch, für alle, die mal sich zu Hause ein bisschen mehr bewegen wollen. Und als allerletzten Tipp, weil auch wenn es jetzt viele nicht glauben, aber ich kriege immer super, super viele Nachrichten. Die Leute bedanken sich mega, wenn ich irgendwelche Essensempfehlungen raushaue oder irgendwelche Restaurants empfehle. Und ich habe zufällig, Sonntag wollten wir erst wieder ein Burrito essen gehen und dann habe ich gegoogelt nach veganen Läden in Bochum und habe ich zufällig einen Laden direkt bei mir um die Ecke gefunden. Mega geil in Bochum, Leute. Der Laden heißt Heidewitzka, Spelunke und Kombüse. Ist komplett aufgemacht wie so eine Piratenkneipe. Richtig geil. Und da gibt's halt nur vegan. Da habe ich mir veganen Taxiteller geholt, schön vegan Gyros, vegane Currywurst. Carina hat irgendwie so ein veganes Curry gegessen. Leute, Heidewitzka in Bochum, richtig geil. Und Subway hat jetzt einen veganen Chicken Teriyaki Sub und der knallt auch richtig rein. Damit bin ich raus, Leute.
alleine schon Heidewitzka, eine Piratenspelunke, die machen nur vegan.
Spelunke und Kombüse.
Was? Das Einzige, was da vegan sein sollte, ist der Rum, Alter.
Ja, Digga, Alter, auf dem Schiff damals ist das Fleisch halt zu schnell vergammelt, Digga. Da haben die Piraten sich gegenseitig ihre Gurken nur reingehauen.
Voll piratenmäßig.
Ja,
erstmal schön das Gemüsefändchen.
Ja, Leute, da würde ich sagen, dann ballern wir kurz mal das Langweiligste des
der Woche lass raus. Kurz mit dem Langweiligsten noch warten, weil es die ganze Zeit schon in den Chat reingeballert wird, Leute.
Das ist doch das Spannendste.
Ja, gestern war um 22 Uhr von Sony hier das PlayStation-Vorankündigungsvideo, wo es viele Sachen zu gab und alle Leute waren in Aufregung. Die Sachen wurden auch verkauft. Von 0 bis 4 Uhr gab es PlayStation 5 zu kaufen. Ja, und ansonsten, was soll ich sagen? Die Dinger waren halt eben verhältnismäßig schnell weg. Ich habe mir das auch gestern kurz reingezogen. Ich finde, ich habe da überhaupt den Next-Gen-Effekt überhaupt gar nicht gesehen, den Sprung von der PlayStation 4 zur PlayStation 5. Und ich habe eben eine PlayStation 4. Ich spiele nur am PC. Ich werde mir das Ding auf jeden Fall nicht holen. Chris, weil die Frage die ganze Zeit auch kam, hat die überhaupt einer geschafft, eine sich da zu gönnen? Chris hat sich eine PlayStation 5 auf jeden Fall heute Nacht geholt.
Nee, noch nicht. Also ich werde sie mir auf jeden Fall holen, definitiv, irgendwann, aber ich weiß noch nicht wann. Also ich muss sie jetzt auch nicht sofort haben.
Ich habe die direkt vorbestellt mit Demon's Souls zusammen.
Ja.
Ist aber es war auch nicht sicher heute Nacht cool, Digga. Also aber du spielst ja auch viel Konsole oder
mag ja, also jeden Tag,
ne? Dann lohnt sich das für dich auch. Meine PlayStation 4 hat 3 Stunden Playtime. 3 Stunden, Alter, seit ich die
und
habe.
Die waren von Svetlana, als die Red Dead Redemption
genau
gespielt hat.
Ganz genau.
Nee, ich habe auch irgendwie schon vor 2 Jahren mal eine Einladung über PlayStation Network geschickt. Die ist auch nie angenommen worden.
Bei PlayStation Network, da weiß ich gar nicht, man muss doch da auch so eine Mitgliedschaft haben, damit du, die du monatlich bezahlen musst, damit du online zocken kannst. Was ist das, Alter? Also ganz im Ernst.
Ich habe es auf jeden Fall auch nicht heute Nacht geschafft, einen zu kriegen, weil ich auch gar nicht, ich habe mir das Event gar nicht angeguckt, weil ich hatte das letzte Event schon angeguckt. Ich bin schon gehypt ohne Ende.
Ja, das auf jeden Fall.
Ich muss sagen, ich sehe das komplett anders wie Stefan. Also ich bin mega gehypt, sowohl die grafischen Sachen als auch die Spiele, die angekündigt wurden. Also ich habe mega Bock und ich bin im letzten Jahr, ich war seit Geburtsstunde der Xbox war ich immer riesiger Xbox-Fanboy und habe nur Xbox gespielt und habe jeden Tag Xbox gespielt. Aber im letzten Jahr hat sich das ein bisschen gewandelt. Von Xbox ging es immer mehr Richtung PS4. Und jetzt bin ich halt komplett auf PS5 umgestiegen und habe auch eigentlich, ich weiß gar nicht, ob ich mir die Xbox holen werde, weil Halo sah echt nach Schmutz aus. Das haben sie echt in die Hose geschissen und ich eine dicke Konsole reicht und ich zocke ja wirklich auch nur noch PS4 gerade.
Chris,
und,
halt dich zurück, Alter.
Deswegen bin ich, heute Morgen habe ich es geschafft, zum Glück, weil ein Freund, ich habe ja früher, was viele nicht wussten, als nach dem Abi brauchte ich Kohle und ich wollte ja eigentlich ursprünglich soziale Arbeit studieren und dann habe ich erstmal gekommen, bis ich den Studienplatz dann habe ich gesagt, komm, arbeite ich ein bisschen bei GameStop. Dachte, ein bisschen Kohle brauchst du, Games verkaufen ist easy und habe dadurch noch ein paar Kontakte und deswegen konnte ich quasi heute Morgen, ich bin um 9 Uhr zum GameStop gegangen, der macht um 10 Uhr auf, da war schon eine Stunde vorher eine dicke Schlange.
Echt krass.
Aber dann konnte ich zum Glück, ich hatte noch einen 350-Euro-Gutschein von GameStop, konnte ich den sozusagen mit einem Kollegen durch einen Schlitz durchschieben und der hat dann für mich den Presale gemacht sozusagen. So habe ich da ein bisschen Glück gehabt. Ja, aber ich bin mega gehypt. Also ich habe echt Bock auf das Ding und freue mich da echt wie Hulle drauf. Aber ja, für die Leute, die es nicht wissen, warum ist die so schnell ausverkauft? Sony hat wohl 11 Millionen Chips vorbestellt oder bestellt, um die Konsole zu produzieren, aber Corona-bedingt haben sie nur 4 Millionen Chips jetzt bekommen. Das heißt, es ist ein Drittel der Konsolen, die sie eigentlich produzieren wollten, können sie jetzt halt nur ausliefern am Release-Date. Und das ist natürlich heftig und ich hoffe einfach nur für Sony, dass die das trotzdem vor dem Weihnachtsgeschäft noch irgendwie alles gefixt kriegen.
Ja, und für die Leute, die Bock auf so ein Ding haben. Aber man kann es, glaube ich, bei Amazon vorbestellen, heute über meinen Link.
Ja, so Leute,
für 399 Euro ohne Laufwerk kommt am 17. November.
Für 800 Euro gebe ich mein Preset eventuell ab, also schreibt mir gerne eine Nachricht. Ja, nee, sollen wir dann mal zu unserem ersten Hauptthema kommen?
Was ja, Seljuk wollte es gerade eben schon eröffnen. Ich konnte es noch ein bisschen rauszögern.
Ja, Seljuk, ja, so ja, ganz, komm, ganz raus, ehrlich, Seljuk. Eigentlich, also mich interessiert es am allerwenigsten. Die ja, Jungs wollen
darüber reden. Wir müssen darüber reden.
Ich sag's in Christian Worten. Seljuk, wir sind ein Brettspiel-Podcast. Wir müssen darüber reden.
Ist so. Ja, aber leider ist es so.
Ja, es ist Deutscher Spielepreis. Gut. Ganz ehrlich, ich gebe jetzt das Wort wieder ab an euch. Es juckt mich echt nicht, ehrlich nicht. Sorry, Alter.
Es ich muss so, jetzt erstmal ganz kurz.
Nee, es geht gar nicht jetzt um die Spiele selbst, sondern ich weiß nicht so, was gibt mir dieser Preis jetzt? Also mir selber als Spieler, was gibt mir dieser Preis? Die ganzen Spiele, die sind ja jetzt schon lang genug draußen. Man hat sie ja, sag ich mal, schon angeguckt, ob man sie gezockt hat oder nicht. Ich werde mir jetzt anhand von diesem Preis jetzt nichts kaufen. Für Leute, die sich gar nicht mit Spielen beschäftigen, denke ich mal, ist der Preis ganz cool. Keine Ahnung. Also für uns Spieler, ich weiß es nicht, also bringt es irgendwie nichts, außer vielleicht für den Verlag oder für das Spiel selbst, dass sie eben einen Preis dafür bekommen.
Jetzt können wir mal gucken. Ich meine, wir haben ja den Golden Berti veranstaltet, da haben ja richtig viele Leute mitgenommen. Es ist ja letztlich auch nichts anderes als ein deutscher Spielepreis, nur dass es der Goldene Berti ist, wo wir ganzen Kaputten halt eben Sachen reinvoten. So, und da haben sich die Sachen ja schon, keine Ahnung, also ich fand, da waren halt eben schon richtig ordentliche Spiele dabei. Da gab es eigentlich keine Ausreißer, wo du wirklich sagen konntest, also das ist das jetzt so als Spiel und keine Ahnung, weiß ich nicht. Schauen wir mal ganz kurz einfach in die Liste rein. Ich habe sie gerade auch zum ersten Mal aufgemacht und mir eben vor dem Stream angeguckt, was halt eben da abgeht. Fangen wir mal mit Platz 10. Ja. Paladine des Westfrankenreichs, erschienen hier beim Schwerkraft Verlag auf Deutsch von Shem Phillips und A.S.J. McDonald, kein Plan. Wer von euch hatte Paladine des Westfrankenreichs schon gespielt? Chris als Einziger, ne?
Aber ich muss auch dazu sagen, habe ich auch schon mal gesagt, meiner Meinung nach aktuell für mich hier auch beste 2-Personen-Euro-Game. Also ich finde, ich würde auch nur zu zweit spielen, es ist für mich ein 2-Personen-Spiel, aber ich finde Paladins Westfrankenreichs mördergeil.
Ja, okay. Ja. Also ich finde, das ist auch so ein Spiel, was gar nicht so mega viele Leute auf dem Schirm haben. Ich glaube, beim Golden Berti hat es noch nicht mal in die Top 100 geschafft. Ich weiß es überhaupt gar nicht mehr, Leute.
Weiß ich auch nicht mehr, keine Ahnung.
Keine Ahnung. Müssen mal einer nachgucken. Ja, das ist halt eben das zehntbeste Spiel des Jahres oder des Jahrgangs, sage ich jetzt mal. Auf der 19. ist Marco Polo 2 im Auftrag des Khan, was es auf jeden Fall beim Goldenen Berti gar nicht in die Top 100 auf jeden Fall geschafft hat. Ne?
Zu das neu kann, gewesen.
Ja, zu neu gewesen. Ist halt eben jetzt... es gibt es ja auch schon verhältnismäßig lange, aber das wäre auch mal interessiert. Du hast es dir ja gekauft, nachdem wir meinen Marco Polo 1 halt eben gezockt hatten. Die erste Runde, die du damals mit irgendjemandem gezockt hast, fandst du eher lame und hast dann jetzt... Ja, die allererste Runde...
Die erste fand ich lame.
Wir zusammen dann gespielt und dann fandest du es ja doch ziemlich gierig und hast dir dann die zweite Version geholt. Ich habe sie selber noch gar nicht gespielt. Ich kann ja auch immer nur hier den Herrn Meusel halt da einmal zitieren. Niemand, der Marco Polo 1 hat, braucht Marco Polo 2 außer wir. Von daher...
Aber er sagte auch, wenn man sich nur eins holt, dann direkt zwei. Wenn man das erste nicht hat.
Ja, weiß nicht.
Glaube ich zumindest. Ja, dann lege ich mir jetzt einfach mal in den Mund.
Ja, er muss sich einige Sachen in den Mund legen lassen. Einige. Oh Gott. Und auf Platz 8 geht es dann weiter mit Parks, was ja Alter. Auch irgendwo...
Das hat mich allerdings echt gewundert, also nachdem das hier ja so verrissen wurde. Ich kenne es ja nicht, ich habe es nie gespielt, ich habe nur ein paar Bilder gesehen, mehr nicht, aber es scheint
es ja trotzdem... Es wurde auch gar nicht verrissen, der Chris hat eine ganz seriöse, reflektierte Äußerung über dieses Spiel getroffen und das einmal ganz objektiv, sachlich auseinander analysiert und dann unterm Strich festgestellt, für ihn persönlich ist das nichts, jedoch könnte das für alle anderen was sein.
Er hat gesagt, ganz das objektiv, ist für niemanden aber. Etwas, niemand sollte sich dieses Spiel auch nur ansehen, so ungefähr.
Ja, vielleicht Parks in Space, aber ne, und das ist ja jetzt kein Wortspiel, das kommt ja wirklich, habt ihr gesehen, und das sieht sogar echt sexy aus, aber ich muss widerstehen, weil es ja eigentlich ein Scheißspiel ist.
Ja, Parks, gut, dann haben wir das auch abgehakt auf Platz 8. Auf 7 hat der Carsten Lauber, der hat auch ein besonders gutes Verhältnis zu mir, auch erschienen bei Feuerland Crystal Palace.
Erzähl mir von eurem Verhältnis.
Alles gut, Digga.
Alles gut. Also ich kann auf jeden Fall nur sagen, danke Carsten Lauber, bei mir gefällt Crystal Palace sehr gut. Ich habe es ja auch hier auch schon ein paar Mal gezockt und von daher kann ich das durchaus nachvollziehen, dass das da auch in der Liste auftaucht.
Ja, also es ist auf jeden Fall ein durchschnittliches Spiel, was man sicher auch irgendwie mal spielen kann. Es hat mich nicht von den Socken gehauen, wir haben da auch schon mal drüber geredet.
Ja.
Und ich finde halt einige Sachen so, es war damals, also ich war glaube ich im Januar mein Flop des Monats, aber auch nur, weil ich nur starke Spiele gezockt habe und dann für mich persönlich Schwächste halt eben raussuchen musste. Was ich halt eben da so maximal unangenehm finde, ist, wenn so erzwungener Humor, also so Witze, so auf künstlich lustig irgendwie getrimmt und unter diesen Karten steht halt eben so auf künstlich lustig getrimmt, stehen dann irgendwelche kleinen Sprüche darunter und es gibt dann, du musst halt eben dafür die Weltausstellung, musst du ja Erfindungen da dir an den Start bringen, die du dann da quasi vorstellst und dann sind dann da der automatische Bierauffüller, keine Ahnung, also so wirklich selbsterdachte Erfindungen. Es gibt dort auch richtige Sachen, aber da gab es dann natürlich zu wenig zu der Zeit für das Spiel dann irgendwie, sodass er sich halt ein paar Sachen hat einfallen lassen. Und dann ist das so, ja, ach, guck mal, was hat er sich denn da Lustiges zusammen konstruiert mit einem lustigen Spruch drunter?
Ja,
dann ist dann für mich persönlich schon so ein Ding, habe ich schon gar keinen Bock, das Teil aus der Auslage zu nehmen.
Gut, das kann ich jetzt auch nicht leugnen. Mich persönlich hat es jetzt nicht gestört. Ich finde die Mechaniken überzeugender und wie gesagt, mir macht's Bock und
deswegen hast du es auch so oft gezockt in den letzten 3 Monaten, ne?
Ich glaube, ich habe das öfter gezockt als du 80% deiner Sammlung.
Ja, okay. Muss ich kurz nachdenken, aber kann sein.
Also von daher passt schon.
Platz 6, Stefan.
Selçuk macht die richtig
Platz
pushy,
6,
Alter.
Ja, ja, klar, wir müssen weg halt eben. Auf Platz 6, Matthias Kramer, Funtails Release, Glenmore 2, Chronicles.
Ja, haben wir oft genug drüber geredet. Ist verdient auf jeden Fall.
Ja, finde ich auch okay. Glenmore 1 ist auch gut, habe ich mir sagen lassen.
Ja, aber von jemandem, dessen Meinung man nicht sich gegeben muss.
Chris, was trinkst du da für die Leute kurz?
Einmal habe ich hier Felddienst, Fassbrause, Holunder und jetzt gerade trinke ich einfach nur hier aus Sprudel aus dem Sodastream mit Waldmeisterzeug.
Ich kann mir auch vorstellen, dass einige Leute Glenmore 2 eher langweilig finden, weil da ja nicht viel passiert. Ich finde es halt eben trotzdem schön und ich finde auch gut, wie die kleinen Chronicles da ineinander greifen, die man da irgendwie reinpacken kann. Es ist natürlich eher ein gemütliches Spiel mit aber schon ein bisschen taktischen Anspruch, dass du gucken musst, was die anderen sich grabbeln, was grabbel ich mir und so weiter. Ich kann da echt jetzt nichts Schlechtes über das Spiel sagen, kann aber auch verstehen, wenn einigen Leuten das zu langweilig ist. Ich würde es jetzt auch nicht jede Woche auf den Tisch bringen selber. Auf Platz 5 ist Andreas Odendahl, Frosted Games, Cooper Island.
Ja.
Ja.
Super Spiel. Geil.
Gut. Auf Platz 4.
will ich dir ja auch schon länger mal schmackhaft machen.
Dass, ja, das zocken wir ja sicher auch noch, Digga. Du musst noch 5-6 Mal mit. Samstag. 5-6. Einmal Samstag, genau. Samstag bringen wir richtig was auf den Tisch.
Alles Samstag. Nein, aber es ist wirklich super. Ich finde es, wie gesagt, wir haben es ja auch als Abschluss vom letzten Digger-Wochenende noch gespielt. Und wie gesagt, also mir macht es richtig Laune.
Ja, zock mal auf jeden Fall auch nochmal weg und dann können wir da auch nochmal ein bisschen drauf eingehen, ob das da zu Recht ist oder nicht. auf Platz 4, Wasserkraft, Tommaso, Battista, Simon, Luciani, Feuerland.
Er hätte meiner Meinung nach Platz 1 verdient. Von der Spielauswahl definitiv.
Ja, aber...
Ich glaube sogar, in dem Fall ist Wasserkraft ein bisschen zu spät in den... Ich weiß, ob es zu spät in den freien Handel gekommen ist, aber auf jeden Fall haben die anderen ein bisschen längere Vorlaufzeit gehabt.
Ja, aber Wasserkraft gab es ja schon super lange als Barrage oder Barrage. Barrage, weiß nicht.
Ja, aber hier geht es ja um den deutschen Spielepreis, deswegen.
Ja, aber trotzdem konnten die Leute das Spiel schon spielen, ne? Also es gibt viele, ja. Ich kenne super viele, die es gekickstartet haben. Ne?
Aber im Vergleich zu, ich meine, es ist ja auch ein Expertenspiel und wenn du da dein Vote für das Game abgibst, setzt ja auch voraus, dass du es schon gespielt hast. Deswegen finde ich, so ein Expertenspiel wird man so gut wie niemals auf der 1 irgendwo da sehen, weil es zu viele normale People gibt, die dann irgendwelche Stichspiele da reinvoten, so Familiengames irgendwie mit reinvoten. Deswegen finde ich eigentlich, mit dem Deutschen Spielepreis haben wir jetzt gerade hier mit Wasserkraft auf der 4, Cooper Island auf der 5, Crystal Palace auf der 7.
Glenmore auch.
Ne, Glenmore, ja, aber Glenmore ist vom Schwierigkeitsgrad und vom Anspruch auf jeden Fall wesentlich geringer als die anderen.
Lange Spiele.
Auf Platz 2, auf Platz 3 kommt halt eben Maracaibo, was ja auch nochmal so ein Ding ist. Das schlechtere Great Western Trail von DLP Games, Alexander Pfister, über das wir ja auch schon hinlänglich hier gesprochen haben, was sicher auch ein gutes Spiel ist, was aber für mich ein Great Western Trail ist. Ich weiß, immer der Vergleich, ich hasse auch immer, wenn Spiele verglichen werden, die nicht tausendprozentig irgendwie das Gleiche sind, aber sie ähneln sich halt in einigen Aspekten schon.
So wie Feldschuh Cloudspire und Skytier immer verglichen hat.
Ja, hab
ich nicht. Oder ja. Irgendwer anders, sorry. Ich brauch den Bauernopfer.
Hauptsache Seldschuk, ja. So, auf Platz 2 haben wir selber die Erfahrung schon gemacht. Wir waren ja auch in einer relativ hohen Spieleranzahl. Der Kartograf haben wir, glaube ich, nach der Spiel gezockt gehabt, Stefan, oder?
Wir haben es auf das Spiel mitgenommen, weil ich natürlich auch gespannt war, wie das halt eben ist. Wir haben das bei Pegasus als Rätsel-Exemplar bekommen und haben das dann hier abends gezockt. Und Wer solche Spiele mag, ne, Karten aufdecken, dann ein bisschen auf den Dingern da rummalen und so. Es gibt sicher auch Leute, die das irgendwie mögen. Aber dass der Kartograf offenkundig, dass die für dieses Jahrgang das zweitbeste Spiel, es geht ja wirklich bei so einem Preis, geht es ja um das beste Spiel und das ist das beste Spiel des Jahrgangs. Also,
aber der war doch sogar nominiert. Der war doch sogar nominiert für den deutschen, ach, für den, wie hieß der andere Preisnummer?
Ich glaube, Kennerspiel sogar.
Ja.
Aber, die sind ja sowieso sehr einfallslos.
Das Problem ist, ich bin halt ein bisschen im inneren Struggle gerade. Also du und Sveti, ihr habt es heftig verrissen. Fabi und Tanja sind es heftig am Feiern. Und jetzt ist das hier schon zum zweiten Mal so.
Also Sveti und ich und Tanja und Fabi. Tanja und Fabi, Digga, die haben 5 Spiele, weil er jedes Mal sagt, Digga, jetzt schon wieder 40 Euro für ein Spiel, ich weiß nicht. So, dass ich ihm zuletzt, weißt du, was ich meine, Digga, das ist Fabi,
Alter.
Unser größter Fan.
Ach so.
Ja, weißt du, was ich meine, Digga, das kannst du den Vergleich, den möchte ich mir an dieser Stelle mal bitte verbieten, ja.
Also ganz kurz, was die Leute ja an Kartograf so extremst feiern und ich glaube, das ist auch so mit das, was jeder sofort sagt bei dem Spiel. Man kann sich gegenseitig ja diese kleinen Minions da dann in die Karte mit reinmalen und dem anderen dann was versauen. Und das finde ich so, dieser konfrontative Aspekt, das tut das Spiel eigentlich von allen anderen Roll&Rides so ein bisschen abheben. Weil alles andere ist ja so ein bisschen solitär. Und bei dem malst du eben noch bei den anderen was mit rein. Und das macht das Spiel jetzt so besonders, weil ich habe es ja auch gezockt und ich fand es auch wirklich, also mehr
der
als öde.
Mehr als öde, okay.
Was bist du eigentlich für eine Nulpe, Alter? Wir diskutieren hier gerade irgendwie 10 Minuten über die 1,5 von Small World und im Chat schreibt hier gerade einer, hat eine 2,36, Alter. Wo beziehst du eigentlich deine Quellen?
Was denn?
Ja,
nein. Small World hat eine 2,36. Small World of Warcraft, guck da doch mal rein.
Ist doch dasselbe Spiel.
Nein, das ist aber ein anderer Boardgame-Eintrag.
Ist als Einzelspiel gelistet und hat eine 1,5 gerade.
Also ist auch scheißegal, der Kartograf, keine Ahnung, Leute.
Ja, keine Ahnung, ich hab's noch nie gespielt. Ich kann
eins in den Chat, wenn ihr es geil findet, 2 in den Chat, wenn nicht. Weiß ich, dann können wir ja mal gucken. Auf Platz 1 haben wir ein Stichspiel. Herzlichen Glückwunsch an Cosmos, Thomas Singh, die Crew. Ja, was soll ich sagen,
Leute? Ich hab einmal erst gespielt und hab mich zu dumm gefühlt für das Spiel. Aber ich würde es gerne nochmal spielen, weil irgendwie, ich glaube, es macht Bock.
Ja, ich kann mich da jetzt nur wiederholen. Wir haben mal letztens beim Spielepreis und beim Kennerspiel auch schon mal drüber diskutiert. Da habe ich es ja auch schon gesagt. Ich finde es klasse. Ich finde die Idee gut. Ich finde es gut umgesetzt. Klar, Thema ist aufgesetzt, aber ist auch mal egal. Aber die Herausforderung ist klasse, dass da wirklich mit mehreren Leuten so hinzukriegen, das kooperativ zu lösen, die Aufgaben. Und von daher, ich kann es absolut nachvollziehen, dass es vielen Leuten auch gefällt und viele da Bock drauf haben. Und dass das dann auch hier auf der 1 auftaucht.
Ja, aber Stichspiele mögen die Leute einfach, ne? Aber die sind halt auch noch nicht übersättigt. Das hat jetzt ein paar Sachen halt eben mal wieder richtig gemacht, was ja bei Hanabi damals sehr gut funktioniert hat. Auch so ein bisschen, dass man nicht selber weiß, also nicht ganz genau weiß, was irgendwie so abgeht und so. Sowas mögen die Leute, wo man kooperativ dann irgendwelche bedienen muss, irgendwelche Reihen auslegen muss. ist jetzt, ich, bei mir war es wie bei Chris, haben wir auch drüber gesprochen schon. Ich bin auch zu dumm gewesen dafür. Wir haben es am Digger-Wochenende um 3 Uhr nachts gespielt.
Ja, vielleicht super war ich Uhrzeit
deswegen,
für das
vielleicht Game. Deswegen auch deswegen noch komplett verblödet. Es liegt bei mir ja auch im Regal, aber das ist genau, hat das gleiche Schicksal wie die ganzen kleinen Spiele, was wir auch in der letzten Folge besprochen haben. Die kleinen Dinger, die holst du einfach nicht raus, wenn du dich
die mit. Die kommen immer in so eine Schublade und siehst sie nicht.
Ja, ist, ja, aber auch selbst wenn du sie sehen willst, du kannst ja, was weiß ich, holst dir einen CD-Ständer oder so. Es gibt CD-Ständer überhaupt noch zu kaufen, keine Ahnung.
Keine Ahnung.
Nicht, aber Alter. Egal. Weiß ich nicht, es gibt aber so Dinger, da kannst du die ja auch reintun, dass man sie vernünftig sehen kann, die kleinen Dinger. Aber Dinger holst du nicht raus, Mann. Das weiß
außer
ich nicht,
Love Letter.
Mann. Außer Love Letter, das stimmt, Mann.
Love Letter, ja, aber da kriegen wir auch so in meinen Kopf raus, geworfen, dass das Spiel Schmutz ist.
Ja. Also ich sag euch eins, das geilste kleine Kartenspiel kooperativ, aber das dürft ihr mit, müsst ihr nicht nur mit 4 Spielern spielen, sondern das könnt ihr auch mit zu 5 spielen oder zu 6 spielen, ist scheißegal, ist eigentlich The Mind. Und ich sage euch mal warum. Ihr dürft The Mind nicht so spielen, wie man The Mind spielt. Ihr müsst es, ihr dürft miteinander reden, aber ihr dürft nichts über die Sachen sagen, die ihr habt auf der Hand. Ihr dürft nur sagen, so, ich bin jetzt dran oder ich bin jetzt dran. So zocken wir es immer. Wenn wir The Mind zocken, dann ist es so ein richtiges, dann ist es so ein richtiger Fight am Tisch. Dann so will der eine legen und der andere sagt, ja, warte kurz, ich lege. Dann sagt der andere, ja, aber bist du dir sicher? Dann sagt er, ja, bist du dir sicher? Dann guckt man uns gegenseitig an. Dann legt der eine die Karte und der andere schmeißt ihm die andere Karte ins Gesicht und sagt so, du Penner, Alter, willst du mich verarschen oder was? Warum hast du mich nicht legen lassen? Und das ist bei uns ein kooperatives Spiel, was gezündet hat, weil wir es einfach nicht nach Regeln spielen.
Ja, aber ich muss auch sagen, weißt du, aber warum nicht? Es ist ja letztlich, du kannst es auf jeden Fall so spielen. Also ich finde jetzt an diese Hausregel nicht mal was Verwerfliches, wenn du nicht über deine Sachen redest, weil eigentlich natürlich ja, kannst du dich auch streiten, wer jetzt dran ist, weil so wirklich was ändern tut's ja nicht an der Mechanik, tut's ja sonst gar nichts.
Nee, weil das Blöde ist ja, die Leute haben ja gesagt, das Spiel ist gelöst, indem alle ruhig sind. Also sich ja synchronisieren, darüber brauchen wir ja echt nicht zu reden. Also wenn die Leute da ihre Handy...
Es geht um
The
Mind, Steinheim.
So, wenn die Leute ihre Handy die Mitte tun und meinen dann so, sie synchronisieren sich und dann fangen sie einfach an, innerlich zu zählen und sagen, machen dann einfach 9, 8, 7 und dann legt der eine oder beziehungsweise 1, 2, 3, 4, 5, 6 und die legen einfach die Karten nacheinander ab und freuen sich dann, dass sie es geschafft haben. Fuck you, Alter. Da guckt man sich gegenseitig an, keiner zählt und jeder guckt. Das Geile ist, bei uns dauert es manchmal, wenn zwischen einer 1 und einer 5, wenn da irgendwie die 1 gelegt wurde und der nächste will die 5 legen, dauert es manchmal wirklich 10 Sekunden oder 20 Sekunden, weil sich zwei Leute streiten, weil der andere gerade die 7 auf der Hand hat. Und dann kannst du dir vorstellen, nein, du legst jetzt nicht deine Karte, ich leg meine Karte. Nein, vergiss es, Alter, ich bin viel näher dran, glaub
aber
mir.
Aber ich kann dir sagen, ich finde, The Mind ist echt ein cooles Spiel. Also ich mag das sehr gerne, ja. Also ich kann ja, mir das ja, auch ja. sehr gut vorstellen, das mit euch zu zocken, wo wir uns dann zanken, wer was ablegen darf.
Das ist richtig
aber,
cool.
Ne, ja. Das könnte ich mir richtig gut vorstellen. Aber auch wenn man nicht miteinander talkt, es ist auch echt spannend, sich so zu synchronisieren. Es ist schon immer so eine Spannung am Tisch, Alter. Wenn das mit der richtigen Gruppe irgendwie so spielt, wäre so das Gefühl zu entwickeln, so viel läuft ja dann auch einfach nur über die Mimik, so, wie weit ist der, wie sweatet der, will der jetzt was legen, oder wenn er verschreckt die Arme, das heißt, okay, er ist auf jeden Fall die ganze Zeit noch gar nicht dran, dann ist die Frage, oh, scheiße, er hat seinen Arm jetzt runtergenommen, aber was bedeutet das?
Aber Stefan, das Blöde ist dann auch, wenn Leute dann diese eindeutige Körpersprache haben, wenn sie dann die 99 auf der Hand haben oder so und dann einfach ihre Karte so vor sich ablegen und so hinten die Hände verschränken oder so. Und dann denkst du dir so, ja, okay, das
ist erlaubt,
die
98, aber, ja, die 99. Ja, gut, aber ist okay. Das Game ist eh schon schwierig genug, Junge. Ich kenne keinen, also ich habe es noch nie durchgezockt.
Was denn, welches?
Ja, wir machen das immer so, wenn einer hohe Karten hat, wird die abgelegt so und man wird auch immer besser in dem Game. Ne? Am Anfang verkackt man viel und man lernt sich dadurch auf einer ganz anderen Ebene wirklich gut kennen.
Ich muss sagen, auf jeden Fall zum Hauen ist es richtig gut.
The Mind war das erste Game, was sich Carina wirklich selbstständig gekauft hat. Die kam einfach mal aus der Stadt und meinte so, hey, guck mal, ich habe mir ein Spiel mitgebracht, ich fand das sah cool aus. Und dann habe ich gesagt, okay, Carina, du lernst jetzt auch mal selber die Regeln. Das war noch das erste Spiel, wo sie selber die Regeln gelernt hat. Erklären war nicht so gut, habe ich dann nochmal nachträglich auch nochmal gemacht. Aber ja, ich wollte es auch nicht, auf jeden Fall nicht auseinandernehmen, weil, keine Ahnung, wenn deine Freundin das erstmal selber ein Brettspiel kauft und selbst wenn du es nicht gut findest, dann nimmst du es nicht auseinander, weil du willst da ein bisschen Motivation schaffen. Aber ich fand es auf jeden Fall auch nicht schlecht. Also es hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht, ich kann mich nicht mehr so stark daran erinnern, aber ich mag auch The Game. Ich glaube, die waren ja grob etwas ähnlich, so ein bisschen.
Ja.
Aber fand ich auf jeden Fall beide cool.
Ist auf jeden Fall, diese Art von Spielen ist auf jeden Fall viel leichter rauszupacken und Try and Error zu spielen als jetzt so in The Crew. Ich glaube, so in The Crew, das tut dich wirklich psychisch dann so ärgern, wenn du es nicht geschafft hast. Und dann denkst du dir, ey, boah, Alter, wollen wir es echt nochmal versuchen? Ach, komm, pack den Scheiß weg so. Also, unsere erste Runde The Crew, was wir gespielt hatten, danach habe ich das Spiel nie wieder ausgepackt. Ich glaube, wir sind bis Level 3 oder 4 oder ich weiß es nicht mehr. Also nicht weit. Und nachdem wir ein Level, glaube ich, zweimal oder dreimal gemacht haben, habe ich es danach weggepackt. So. Und danach kam es nie wieder auf den Tisch. Aber The Mind ist so ein Ding, wo du echt sagen kannst, als Absacker so, komm, Alter, mal gucken, wie weit wir kommen.
Geht immer. Also als auch so ein Game, ich mag das sehr, sehr gerne auf jeden Fall.
Ja, ansonsten wären wir jetzt eigentlich mit dem Spiel eigentlich jetzt fertig. Also hier, Deutscher Spielepreis ist jetzt soweit fertig. Wir hatten ja noch was auf der Liste, was wir letztes Mal abarbeiten wollten, was wir nicht geschafft haben, weil wir ein bisschen zu viel getalkt haben. Ja. Das waren, Daniel, du hast ja auch genau aufgeschrieben gehabt, wie hast du es genannt, das Thema?
Es ging um konfrontative Spiele, also welche sind unsere Lieblingsgames, also ne, was zocken wir da am liebsten und gibt es irgendwie Games, wo man sagt, okay, da müsste es eigentlich mal irgendwie Meisterschaften von geben oder das ergab sich ja irgendwie ein bisschen aus dem Thema, was wir mit dem Tim auch hatten. Da gab es die Frage dann auch im Chat dann später noch und was gibt es da für Games, wo man sagt, boah, da würde ich auch jetzt mal auf eine Meisterschaft hinfahren oder?
Die Frage ist halt auch erstmal, warum ist man so getriggert, ne, überhaupt konfrontative Spiele zu spielen oder was kickt einen überhaupt so dieses gegeneinander messen? Ich kann auf jeden Fall sagen, dass das für mich der Hauptgrund ist, Brettspiel zu spielen. Es hat ja damals schon begonnen mit Magic und ich habe dann schon gemerkt, diesen Thrill. Da hast du dir zu Hause, ich war 12 oder so, habe dann zu Hause meine Magic-Karten gehabt. Und ich wusste genau, boah, Mann, Alter, mein Freund, der Christoph, der hat mich jetzt eine Woche lang immer wieder abgeschrotet mit seinem Deck. Und ich hab zu Hause versucht, mal da so Beautiful Mind-mäßig, weißt du, so mit so den Tabellen und Tafeln in meinem Kopf, wie kriege ich sein Deck geknackt? Und saß da vor meinen Magic-Card auf dem Bett und hab halt versucht, so einfach diesen Plan rauszuschmieren, wie ich endlich diesen Pisser weghauen kann. Ja, Alter. Und
ich muss mir gerade vorstellen, wie der Chris vor seiner Tafel steht und immer wieder, das ist das Haus vom, ach scheiße.
dann saßen wir Assi-Kids da unten, ja, wir waren keine Assis, aber wir saßen die Kids da unten im Keller.
Digga, Leute, er erzählt jetzt wieder halt eben die Tattoos, die er alle hat, die hat er auch schon alle mit 12 gehabt,
weißt du. Und dann saßen wir da unten beim Thomas im Keller, Alter, und dann standen da überall die Bierkrüge auf dem Fensterbank in seinem Keller, in seinem Gaming-Keller, Alter. Und dann war ich so, Alter, Thomas, was ist da in den Gläsern drin? Er sagte, ja, ich pinkel da mal rein, ich hab keinen Bock, nach oben zu gehen. der Keller war unten, wo man im Keller halt ist, und der hat im Erdgeschoss gewohnt. Und der hatte keinen Bock, bis oben auf die Toilette zu laufen und pisst immer irgendwelche Gläser, Junge. Ich so, was ein Penner, ey.
Da gibt's doch diese kranken Stories von diesen ganzen WoW-Leuten, die in ihrem Zimmer irgendwie am Ende verstorben sind, irgendwie verhungert oder verdurstet sind. Und dann haben die Leute die Türe aufgebrochen. Und da lagen dann die Leute wirklich in ihrem Zimmer und überall waren vollgepinkelte Flaschen.
Ja.
Und die Leute sind wirklich in ihren Fäkalien einfach verhungert.
Ja, traurig.
Ja, das ist wirklich traurig. Wir
gerade das Thema mal wieder.
Aber Level 77, Alter.
Ja, auf jeden Fall, keine Ahnung. Also es hat mir schon immer halt einen riesen Fehls gemacht, halt Leute wegzuknallen. Und dann ist es ja irgendwann so geworden, und das können wir vielleicht auch ein paar von uns mitreden, und dann kam der Counter-Strike raus und ging die Kohle damals bei mir irgendwie in Internetcafé. Weil ich selber keinen Rechner hatte. Wir haben uns ja mal getroffen, hatten einen kleinen Counter-Strike-Clan, haben jeden Tag gezockt. Und dann irgendwann halt zu Hause Xbox, dann kam Halo, Call of Duty und so. Und es gab für mich jeden Tag nur diese Multiplayer. Ich kam von der Schule nach Hause, ich habe nach Hause clanmäßig gezockt, irgendwie Turniere. Und es ging nur darum, duellieren, duellieren, duellieren. Wer ist der Bessere, wer ist der Bessere? Und dann wurde das irgendwann halt auf dieses Brettspielen wieder übertragen. Und ich kann nur sagen, ey, keine Ahnung, einfach, wenn du gegen jemanden spielst, und ich glaube, der Stefan kann davon reden, der Stefan hatte einmal einen geilen Moment beschrieben mit Daniel, wenn ich zum Beispiel Clouds bei euer Spiel, und ich habe bei Clouds bei dem Boss-Move gemacht, und du siehst dann so, gegenüber sitzt der einer, Und du siehst einfach, wie er 5 Minuten die Fresse hält, Alter, weil er rechnet und rechnet. Und du weißt ganz genau, jede seine Rechnung läuft immer so gegen eine Mauer. Bam. Eine neue Rechnung von vorne. Aber wenn ich so, bam, wieder vor die Mauer. Der, irgendwann sieht der einfach so, wenn du so, ja, okay, ich hab verloren. Ne? Und das wie Daniel irgendwie, hast du mir mal erzählt, wo warst du, bei Alubari oder so, Stefan?
Nee, ich weiß es nicht. Bei Alubari bist aber, habe ich am Ende dich auch richtig durchgenommen, Alter. Das war auch richtig geil, Alter. Das war richtig, da habe ich mich so gefreut. Ich wusste, mit dieser Rechnung, ich sage, alles klar, ich steppe jetzt nach da vorne, dann kann er das schon mal kein Haus mehr bauen, weil er nicht bis da vorne kommt. Bap, 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 bap. Und ich bin dann aber auch jemand so am Tisch, so, ich sitze dann natürlich auch so da, ne?
Warum ich es liebe, mit Leuten an einem Tisch zu sitzen und zu zocken, weil das habe ich damals bei Kollegen schon immer gemerkt, wenn wir FIFA gezockt haben. Wisst ihr noch damals irgendeine WM 2006 oder so, irgendwo Italien, Deutschland rausgeschossen hat? Da gab es einen Spieler, der hieß Mario Balotelli mit so einem weißen Iro. Der hat immer den hier gemacht, so. Ne? Der hat immer sein T-Shirt ausgezogen, hat dann seine Brust angespannt. Und den Move mache ich, wenn ich mit Kollegen FIFA spiele, heute noch. Wenn ich jemanden eine Bude reinknall, Digga, ich zieh mein T-Shirt aus, stehe auf, oben ohne und spann meine Muskeln an, Alter. Einfach und ohne Ton. Einfach nur, weil es halt so ein richtiges Psychospielchen ist. Die Leute werden richtig abgefuckt und machen
FIFA,
dann wieder Fehler.
FIFA ist ja auch so ein Game, da kriegt man übelste Aggros bei, ne? Also, ich glaube, es gibt kein Game, wo ich so viele Controller schon habe fliegen sehen wie bei FIFA.
Lustigerweise 2006, ganz kurz, ich musste einmal reingrätschen, WM war Italien die WM sogar, glaube ich, oder? War Italien oder Deutschland? Ich weiß nicht genau.
2006 war in Deutschland.
Ich habe zu dem Zeitpunkt über den Sommer aber für eine britische Firma als Gästebetreuer auf dem größten Camper gearbeitet in Italien, im Pradella Tori. Und habe quasi aus italienischer Sicht das ganze Ding mit gefiebert. Und da ging natürlich auch richtig die Post halt irgendwie ab. Und das war auch eine richtig cooles halbes Jahr. Ich habe da zu dem Zeitpunkt nichts zu tun gehabt und habe gesagt, okay, pass auf, ich bin dann nach Italien gegangen, habe mich da beworben. Du kriegst einen 1.000er im Monat und musst halt eben dann da die Gäste betreuen. Das heißt, wenn die kommen, bringst du die zu ihrer Unterkunft. Dann gibt es immer so ein Midterm-Visit zur Hälfte der Zeit, fährst du vorbei, ist alles klar. Manchmal haben die das Gas leer oder so oder irgendwas, das Wasser läuft. Dann gehst du da ein bisschen was reparieren und so weiter. Kontrollierst dann so die Putzleute, ob alles okay ist. Es war eine richtig gute Zeit, hast einen 1.000er gekriegt, den konntest du einfach da verbrezeln, einfach den ganzen Monat über. Das heißt, du hast 6 Monate Party gemacht, warst ihr jeden Abend da auf dem Platz in der Disse, hab richtig fette Schwimmsessel habe ich mir an den Start gebracht. Alle sind da, das war alles so auf Öko getrimmt, das heißt, die sind da alle mit ihrem Fahrrad immer rumgefahren, die ganzen Leute. Ich kam mit den Leuten so gut klar, ich war jeden Abend bei irgendwelchen Leuten zum Essen und zum Saufen eingeladen und dann war halt eben da so ein Typ mit so einer Frau und die hatten so 2 kleine Kinder und die haben so einen Elektroscooter, die Dinger waren damals noch neu, halt eben so einen richtig geilen Elektroscooter am Start gehabt und ich habe jeden Abend mit denen gesoffen und am Ende haben die mir quasi den Elektroscooter überlassen, weil in Deutschland ja keine Zulassung gab es ja damals noch gar nicht. Du durftest damit ja noch gar nicht im öffentlichen Straßenverkehr fahren. Digga. Das Ding habe ich mir so krass gepimpt, Alter. Ich habe mir hinten einen richtig geilen Sitz drauf gebaut, so als Kissen, so dass man quasi so shoppermäßig so auf den Teil sitzen konnte. Und es war genau so, dass du genau eine Kiste Bier auf diesem Shopper halt eben haben musstest. Und ich bin dann quasi jedes Mal, wenn irgendwelche Leute kamen, ich musste zu Untergrund bringen, alle sind mit dem Fahrrad gefahren, ich bin direkt Harley-mäßig auf meinem Ding da nur hockend losgeheizt. Es war eine traumhafte Zeit. Es war zum ersten Mal in meinem Leben, dass ich richtig braun gebrannt gewesen bin. Und ich sag's euch mit so einem Ding, Alter, wenn jeder nur Fahrrad fährt, da schleppst du einiges mit ab. Und warst dann jeden Abend in der Disse. Ich glaube, in dem Sommer habe ich noch nie mit so vielen verschiedenen Frauen rumgeknutscht wie in sonst einem Jahr. Kann ich euch auf jeden Fall empfehlen, Leute, ey.
Nur geknutscht, natürlich. Ja. Sind in ja Italien hier, hat der Digga 10 Söhne, aber das weiß er noch nicht.
Giovanni und
Gepetto und Michelangelo und Donatello. Raffaello. So, ja, aber wenn wir mal ehrlich sind, sind doch viele unserer Spiele, die wir so lieben, doch nur so geil, genau wegen diesen Konfrontativen, genau wegen dem auf dem Maul. Weil, Digga, was ist für dich, warum liebst du Spartacus zum Beispiel so? Es ist doch genau deswegen. Leute köpfen und dann die anderen Wichser auslachen, weil die gegen dich gewettet haben und bah, einfach Leuten so ins Gesicht spucken quasi.
Ja, weiß ich, vielleicht muss man so eine kleine gehässige Art auch irgendwie in sich tragen und die irgendwie mitbringen, dass man vielleicht auch so ein kleines bisschen in der Vergangenheit auch schon eher so mal die harte Schule des Lebens mitgemacht hat, wo man solche Sachen dann auch verkraften kann. Es gibt auch Leute, die sitzen am Tisch, die können das nicht. Also die können dann nicht lügen, die können nicht sich gegen ihren Partner verschwören und den vergifteten Wein ausspielen. Sie können sich dann halt eben nicht überwinden. Und für mich ist das, ich möchte in Capua meinen Ludus zum größten Ludus machen. Ich, den meisten Einfluss möchte ich haben. Und jede Runde, wenn ich dran bin und die anderen wollen was machen, müssen sie mich fragen, ob ich ihnen meinen Einfluss gewähre, dass sie diese Karte ausspielen möchten. Und je nachdem, wie mir das Angebot gewachsen ist, ja, willige ich dann ein und er gestatte das dann oder halt eben nicht. Und ganz wichtig ist auch, dass du die heftigsten, verschwitztesten, muskulösesten Typen in deinem Ludus hochzüchtest, sodass du ständig was im Angebot hast, was du in die Arena stellen kannst, wenn du mal wieder den Veranstalter machst. Und alle erzittern nur, wenn du das Ding aus der Grube da reinstellst und keiner will gegen dich kämpfen und die bezahlen dir nur das Geld, damit du sie bitte nicht wegmachst. Ey, bitte, 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 beste Game der Welt, ey.
Ja, das ist es halt. Und das meine ich halt. Desto härter dieses konfrontative Battlen ist und desto krasser du mit irgendeinem Move andere Leute abfangen kannst und das am Tisch in deren Gesicht richtig siehst, dass sie unterm Tisch eine Faust bauen und sich denken, du Stück Scheiße, Alter. desto mehr macht einem das Spiel doch Spaß, weil dann freut man
ja,
sich. Also ich freue mich, wenn ich andere leiden sehe beim Spielen.
Vor allen Dingen, weil es auch auf so unterschiedliche Art und Weise passieren kann. Ne? Ich meine zum Beispiel Mystic Battles Pantheon oder so, super geil, direkt gegenseitig schön auf die Fresse, aber es geht halt auch bei Eurogames. Ne?
Klar.
Wo du gerade zum Finale hin, wenn du deinen absoluten Mega-Move halt irgendwie schon geplant hast und hoffst, dass du den noch durchziehen kannst und dich dann selber richtig dafür feierst, wenn du ihn dann durchführst oder wie in dem einen Fall, was Stefan gerade erzählt hast, elendig scheiterst, so wie ich einmal, weil dir ein verfickter Arbeiter fehlt.
Ja, scheiße geplant.
Ja, war dann halt so. Aber das macht halt genauso Laune.
Ja, das ist also, keine Ahnung. Ich im Chat kam auch gerade schon, wir spielen lieber kooperativ und so. Aber ich glaube, das ist eigentlich eher der geringere Anteil. Ne? Also ich glaube, dass das Spielen hauptsächlich so weit gekommen ist, glaube ich, genau wegen dieser Konfrontation, oder?
Weil man die Fragestellung, aber ihr habt jetzt wieder komplett alles vermischt. Die Fragestellung war ja nicht, wir spielen konfrontative Spiele, sondern wir spielen kompetitive Spiele. Und kompetitive Spiele war ja eher so ein bisschen darauf bezogen. Herzlich willkommen, Chris, im Podcast.
Kein Problem, Digga.
Aber jetzt stellt sich die Frage jetzt mal kurz nochmal zu dem Thema kompetitive Spiele. Ich meine, wir spielen viele Spiele, die jetzt, sag ich mal, irgendwie strategisch sind, wo du dir irgendwie eine Engine bauen musst, wo du irgendwas machen musst. Aber kann man sagen, wir zum Beispiel Terraforming Mars, nehmen wir mal ein Spiel, das wahrscheinlich die meisten in der Community kennen und auch vielleicht auch im Regal haben. Kann man Terraforming Mars wirklich auf Turnierbasis spielen?
Mit Draft, ja.
Nee, jetzt mal, weil du hast ja letztendlich in dem Kartenstapel, hast du ja immens viele Karten, die eventuell gar nicht ins Spiel kommen. Wenn du jetzt, sagen wir mal, ein Skat hast oder ein, was weiß ich, gerade so, oder ein Schach hast, da spielst du ja immer mit der kompletten Auslage, theoretisch. Aber bei so einem Terraforming Mars
kommt dann natürlich... Dann auch kein Magic spielen und so, weil da jeder ein eigenes Deck gebaut hat.
Aber das eigene Deck hast du ja letztendlich dann nicht Echtzeit gebaut, sondern das hast du ja mitgebracht. Das hast du ja über die Zeit gebaut so. Aber da musst du ja taktisch spielen. Das heißt, es kann sein, dass du in einer Runde Terraforming Mars eine komplett andere Strategie spielen musst, wie in einer ganz anderen Runde so. Wie soll ich sagen? Ich finde dieser Glücksfaktor, es ist ja letztendlich auch ein Glücksfaktor, welche Karten du letztendlich beim Draften dann auch in die Hand bekommst. Du kannst dir am Ende auch nur Gülle draften, wenn die erste Karte, die du dir nimmst, eventuell zu dem ja, fällt mir gerade das zweite Wort. Benutze ich irgendwie nie, aber hat gerade irgendwie gepasst. Dass du dir zum Beispiel die ersten zwei Karten draftest und dann kommen die nächsten Karten,
ja,
die
überhaupt gar nicht mehr passen. Ich weiß auch, was du meinst.
Aber ich finde, Glück ist kein Ausschlusskriterium, um das auf Turnieren spielen zu können. Ich meine,
das ist die Frage.
Wir haben ja jetzt das beste Beispiel gehabt mit Warrigin. Es ist absolut ein Glücksfaktor drin durch das Würfeln. Jetzt mal unabhängig davon, ob es eine Variante gibt oder nicht. Aber wenn du beschissen würfelst, wirst du sehr wahrscheinlich nicht gewinnen. Ne?
Also es das heißt, wenn du ein Warrigin-Pro bist, ein Profi-Warrigin-Spieler, kannst du dann für ernst genommen werden, wenn dann ein gewisser Frank zum Beispiel mit zwei Weinschorlen bei dir an den Tisch kommt und dich abzockt? Ja,
aber
einem Schachspieler kann nein, das nicht
da
passieren.
Kann das, da kann das nicht passieren, aber du kannst dich bei dem Spiel auch nicht rein auf dein Würfelglück verlassen. Das wird auch nicht funktionieren. Wenn du die falschen Karten ausspielst, wenn du deine Figürchen falsch bewegst und nicht zum richtigen Zeitpunkt an die richtigen Positionen bringst, dann...
Oder du denkst, dann wird dir
dein Würfelglück auch nicht mehr weiterhelfen. Von daher, das kompensiert sich im Laufe eines Spiels durchaus oder erst recht im Laufe eines Turniers. Und von daher gibt es dann halt andere Faktoren, wie es ist relativ kurz, in der kurzen, knappen Zeit gespielt, eine Partie. Ne? Es fühlt sich auch richtig wettkampfmäßig auch schon an. Also ich zum Beispiel würde niemals, selbst auf dem Wettkampf mit Terraforming Mars, das ist für mich kein Spiel, was irgendwie auf ein Turnier gehört oder so. Also
dann ist halt die Frage, gibt es ein Turnier, gibt es ein Spiel, was euch quasi auf ein Turnier locken könnte, wo ihr sagt, boah, wenn es da jetzt mal ein Turnier in meiner Nähe geben würde, da und um irgendeinen Spielpreis, da hätte ich Bock mitzumachen. Gibt es irgendwas, wo ihr richtig Bock hättet, mal Turnier ein bisschen zu zocken?
Digga, mir fällt da auch gar nichts so ein. Und aber nur mal ganz kurz, man muss ja mal wissen, was will man denn für ein Turnier? Eigentlich geht es ja beim Turnier nur ums Spielen, um die Frage von dir nochmal ganz kurz aufzugreifen von eben, Chris, was macht kompetitives Spielen aus und warum macht man das so gerne? Ich glaube einfach, sich miteinander zu messen, das liegt in der Natur des Menschen schon seit jeher. Jeder wollte früher der stärkste Krieger, Barbo sein und derjenige, der am meisten Bären gesammelt hat oder der die schönste Frau hat. Das ist auch heute noch so und du hast halt eben da einfach dir eine Möglichkeit geschaffen, das hier an einem Tisch zu machen und nicht auf dem Fußballplatz, ne, beispielsweise. Das ist halt eben so. Für die Eignung von Spielen für ein Turnier gibt es ja folgende, muss man halt eben erstmal sich klar sein, was möchte ich? Möchte ich ein Spiel, wo ich wirklich am Ende den Besten habe, weil einfach nur taktische Entscheidungen getroffen werden, komplett ohne Glücksmoment? Oder möchte ich einfach nur ein Spaßturnier haben, wo auch durchaus Würfel bei sein könnten? Bei dem Voyager-Turnier ist ja so gewesen, da hat dann am Ende halt eben derjenige gewonnen, der am besten gewürfelt hat. Also ein Würfelspiel kannst du eigentlich zwar als Turnier nehmen, aber es ist kein ernsthafter Maßstab, ob du dann der Beste bist, sondern du bist halt eben dann der glücklichste Spieler gewesen in diesem Jahr, der dieses Spiel irgendwie gespielt hat.
Aber nicht nur Glück. Nicht nur.
Okay. Ja, nicht nur, aber wenn das schon damit reinspielt, ist es doch keine Competition. Im Sport, Digga, da gibt's auch nicht diesen Glücksmoment. Da setzt du den physikalischen Impuls mit deinem Fuß, das hat nichts mit Glück zu tun, sondern da, wo du den Ball triffst, ja, wenn du ihn zu spät triffst, ist das nicht, dass du Pech gehabt hast, sondern dann hast du einfach deinen Körper nicht so gut kontrolliert, dass du den zum rechten Zeitpunkt dein Bein bewegt hast, um den Ball voll zu treffen. Weißt du, was ich meine?
Okay, aber bei Worigin gibt's ja auch noch ein Kartendeck. Du kannst die Karten ja auch anstelle von Würfeln benutzen. Da hast du mehr Kontrolle drüber. Ne, das ist dann nicht mehr Lack.
Es gibt viele Games, es ist bei fast allen Games, es spielt ein Glücksmoment rein. Ich spiele Sachen total gerne, wo noch eine Überraschung mit da drin ist. Aber turnierfähig wäre das nicht. Und wenn ich an einem Turnier mitmachen würde, dann bei irgendwas, was kurz ist, wo du kurz 5 Runden machst, das Voyager war mir 4 Runden auch schon viel zu lange, den ganzen Abend da gammeln, 4-mal das gleiche Game zu zocken, das ist halt eben echt überhaupt nicht mein Style. Okay. Nee, gar nicht, ist überhaupt nicht mein Style. Von daher.
Also jetzt werfe ich mal, natürlich passt es nicht rein, weil Stefan jetzt gesagt hat, es müsste ein kurzes, knappes Spiel sein, aber theoretisch wäre Kuhhandel turnierfähig, weil Kuhhandel komplett skillbasiert ist.
Ja, das stimmt.
Es gibt keine Luckbase da drin. Es gibt nur Skill. Es gibt nur Skill in dem Spiel. Also Kuhhandel wäre zum Beispiel ein Turnierspiel. Was ein anderes Spiel wäre, was ich zum Beispiel auf Turnieren auch sehen würde, was ist natürlich jetzt auch Skill mit drin hat, aber auch einen Ticken Glück, weil in der zweiten Phase ist eben relativ viel Glück dabei. Aber was eben cool wäre als Turnier, wäre zum Beispiel auch Galaxy Trucker. Wäre auch ein geiles Turnier, wenn man ein mittleres Schiff nimmt pro Runde, man hat irgendwie 2 Decks oder sowas, die man, oder 3 Decks irgendwie, oder je nachdem, welche Runde man kommt, so wie es Tim erzählt hat mit, was war das nochmal hier, was war es gleich nochmal, was der Tim erzählt hat, welches Turnier war er dabei? Bei Pandemic. Da wurde ja auch gesagt, jeder spielt das gleiche Deck. Da könnte man ja auch theoretisch das gleiche Deck bei Galaxy Trucker machen und dann versuchen eben über diese Decks, je nachdem in welcher Runde du bist, ist an jedem Tisch das gleiche Deck drauf. Das gleiche Event-Deck sozusagen. Und je nachdem spielt man sich dann eben von Runde zu Runde eben
klar,
rein.
Klar, könntest du, was könntest auch du machen, cool ist natürlich auch nicht nur skillbasiert, Galaxy Trucker definitiv nicht.
Aber
das ist es auf jeden Fall, es macht mega Laune und natürlich musst du schon gucken, dass du dir dein Schiff bestmöglich da zusammenbaust und du hast recht, also könnte ich mir wirklich, das wäre wirklich auch, glaube ich, ein Turnier, wo ich sagen würde, da hätte ich mal Bock mitzuspielen, weil ich mir das auch echt einfach mega spaßig vorstellen kann.
Seven Wonders Duel habe ich hier gerade zufällig gefunden, als ich gerade Kabel gesucht habe, um meine Kopfhörer aufzuladen. Das ist auf jeden Fall auch ein Spiel, was doch turnierfähig ist, weil du ja auch immer bewusst dich für irgendwas entscheiden musst.
Würde ich auf jeden Fall mitzocken.
Also ne, könnte man zocken, dauert auch nicht so lange. Best of two quasi. Dann hätte ich auch keinen Bock drauf. Also zweimal zocken, aber das wäre grundsätzlich ein Spiel, was ich so turniermäßig noch verstehen könnte, wenn man das irgendwie anbieten würde. Ansonsten das schnellste Turnierspiel, was vielleicht ja auch am Digger-Wochenende wir mal machen könnten, Sumo-Gnomes in der Holzbox.
Hast du den jetzt schon gezockt, Stefan?
Ja, einmal auf Arbeit, nur kurz gegen meinen Chef, aber das ist so eine hohle Printe, der hat da auch nichts geschmürgelt, weißt du, da ist kein Maßstab so.
Ja, weil ich am überlegen war, es dir abzunehmen, aber sagst du, lohnt sich oder nicht?
Wie, mir abzunehmen, Alter? Wer hat denn gesagt, dass ich Sumo-Gnomes abgebe?
Als ich mit deinem Bänder zu euch gefahren bin, hast du gesagt, hier, nicht?
Nein, Digga, Alter, davon gibt es vielleicht 10 deutsche Bäcker, die meinen, dieses Deluxe-Exemplar
haben. Ja, warum wohl 10? Denk mal drüber nach, warum 10, Alter.
Ja, Digga, würdest du dich noch wundern, Alter, da hole ich mir die neue E-Klasse. Irgendwann hole ich mir dann für das Game die neue E-Klasse.
Und weil dein Geschmack ja auch so erlesen ist, du Spaß.
Ja, ja.
Also, was man auf jeden Fall sagen kann, alles, was so wirklich pur Strategie ist, wo es jetzt nicht wirklich viel Kartenauslagen oder sowas gibt, wo vielleicht ein ganz kleiner Funken von Glück dabei ist, kann man turniertechnisch theoretisch spielen.
Also,
zum Beispiel jetzt Euphrat und Tigris würde mir jetzt noch einfallen, kann man turniertechnisch wirklich gut spielen. Aber was für Spiele mir zum Beispiel überhaupt nicht gefallen, wo ich sagen muss, so, das Turnier wird mich null jucken, aber auf der anderen Seite, wenn sie das Material dementsprechend anpassen würden, wäre es wiederum cool, wäre zum Beispiel jetzt so ein Spiel wie Set and Match. Das ist dieses Tennisspiel, was sie da rausgebracht haben, wo du einfach nur diese Scheibe eben hin und her schnippst, wo ich sagen muss, würden sie das auf Turnierbasis ein bisschen größer einfach größer machen und natürlich auch den Schnipsball dementsprechend ein bisschen größer machen, dann hätte das so ein bisschen einen Effekt von, okay, das macht Spaß, man stellt sich an den Tisch und spielt es zusammen. Aber so wie die es jetzt zum Beispiel in der normalen Version haben, dass du dich theoretisch an einen Tisch setzt und dieser Ball und der Spielplan ist so klein und so fummelig, also so würde ich es nicht spielen, turniermäßig. Aber um mal zu sagen, man könnte auch das Material anpassen, um es turnierfähig zu machen, damit es auch ein bisschen mehr macht so.
Also was ich mir mal super gut auch vorstellen könnte, wäre hier Netrunner, Android Netrunner, da gibt es auch Turniere in der Vergangenheit auch gab immer es, noch.
Ja. Nee, gibt's, hat der Roy gewonnen, der Roy
gibt's auch immer noch. Da muss man sich natürlich auch sehr intensiv mit dem Thema Deckbau und so beschäftigen, aber einfach vom Spiel her und dieses wirklich Duell 1 gegen 1 und man, also einfach auch vom Thema her, also das wäre wirklich was, das könnte ich mir sehr gut vorstellen, dann sowas auch mal teilzunehmen.
Ja, ja. Gerade solche One-on-One-Spiele, was ich jetzt auch noch gesehen hatte, war auch zum Beispiel Yomi. Hat mir jetzt überhaupt nicht gefallen.
Boah, ist das scheiße, weil Yomi, Digga.
Ja, ist wirklich scheiße, ich weiß. Aber es ist theoretisch turnierfähig. Und was natürlich ganz klar turnierfähig ist, und das weiß jeder von uns, ist Wizard. Wizard kannst du richtig turniermäßig spielen. Das kannst du richtig, richtig taktisch spielen, auf jeden Fall.
Gezockt, dauert aber auch 1000. Du hast noch nie Wizard gezockt, Chris?
Nee, weil ich ja Skulking zocke und alle sagen immer, Skulking ist geilere Wizard.
Ja, aber zock auch mal Wizard.
Nein, Skulking ist nicht das geilere Wizard.
Nee. Also es hat einen schönen extra Kniff, aber ich mag das Wizard, Alter.
Ich musste sagen, in unserer Gruppe ist Skulking durchgefallen, weil wir Wizard feiern. Bei den meisten ist es andersrum. Die sagen immer, Skulking ist das bessere Wizard. Aber bei uns ist es durchgefallen, weil Skulking diese Kniffe, wie du es gerade, du sagst gerade Kniffe, aber eigentlich ist es ein bisschen mehr. Nein, er hat gesagt Kniff. Weil ich finde, Skulking ist lackbasierter als Wizard. Also, Wizard hat nicht so viel Lack drin.
Beides hier und doch, trotzdem ist so. Kommt immer wieder Wizard auf den Tisch und Skulking bisher, glaube ich, nur ein oder zweimal. Also Wizard ist irgendwie definitiv das Spiel, was sich durchgesetzt hat.
Ja, ist bei uns auch
Also Wizard ist für mich auch auf jeden Fall besser als Skulking. Ja, ansonsten, keine Ahnung. Tichu, habt ihr Tichu schon mal gezockt?
Was ist das denn?
Das ist dieses chinesische Poker-like Stichspiel.
Ist das dieses neue Schmutzspiel hier von den von League of Legends-Machern hier von Magic's Minions oder was?
Nein. Also TQ-Leute, kann ich euch auf jeden Fall ans Herz legen, wenn ihr in einer festen Vierergruppe seid und wollt mal ein Spiel spielen, was ihr wirklich jeden Abend auf Skill, was ihr zocken wollt, ist TQ ein mega, mega, mega geiles Spiel. Wirklich, ohne Scheiß. Es bockt sich richtig, hat richtig viel Skill und spielt man eben mal 2-on-2. Also ultra geiles Spiel, wirklich ultra geil.
Okay.
Ja, ansonsten denke ich mal, ist das Thema ausgelutscht.
Ja, also ich hätte, wenn ich mal noch gucke durch meinen Schrank, ist mir gerade irgendwas eingefallen. Ja, ich würde mich generell freuen, wenn mal mehr Turniere irgendwie so in der Nähe sind, weil ich zock echt gerne Turniere. Aber ja, ich habe halt einfach auch schlechte Erfahrungen mit Magic-Turnieren und so, ne, weil da immer viel Geld reingeflossen ist und dann gewinnt wirklich nur der richtig, richtig reinballert. Ich war zum letzten Turnier, ich habe öfter mal Friday Night Magic gezockt. Weißt du, dann hat dann einfach jeder die ganzen Doppelländer und dann zahlst du für ein so ein Doppelland teilweise 30 Euro und ich sehe es dann gar nicht ein, mir für ein scheiß Land 30 Euro zu bezahlen, weißt du? Und dann verlierst du dahinter irgendwie, weil du zu knausig bist. Dann denke ich mir, ey, fuck, mein Deck kostet schon 200 Euro, jetzt muss ich aber nochmal 150 Euro da reinstecken, damit ich turnierfähig bin, weißt du? Einfach kein Bock mehr auf sowas. Mhm. Also wenn man wirklich, so wie bei Rorigin, du kommst dahin, es ist aufgebaut und du zockst und zockst und zockst und zockst deine Runden und musst da nicht selber was mitbringen, das ist halt schon mega geil, ne?
Also ich vor allem... Ja. Vor allem, man muss ja auch sagen, gerade so Spiele, die klassischen Spiele wie Schach, Dame, Skat und so Spiele, die einfach auf der ganzen Welt überall rumliegen auch oder eben so ein Backgammon oder sowas, wo du wirklich direkt zugreifen kannst, wo du dir eine Billigversion aus dem Kiosk kaufen kannst von mir aus oder sowas und trainieren kannst und dich wirklich auch belesen kannst, sowas feiere ich schon.
Weißt du, welcher Reiz für mich noch größer wäre? Für mich wäre der Reiz größer, dass man es wie mit Rorigin ist, da kommen wir die Leute alle hin und keiner kann das Spiel bis auf zwei Leute oder drei Leute.
Das ist
und das fand ich geil. Die werden die Regeln erklärt und jeder, der das Spiel gerade beim Spielen kennt, das ist viel geiler, als wenn du dann irgendwie zum Beispiel auf so ein Schachturnier gehst, wo dann Leute seit 30 Jahren Schach spielen, Digga, und die machen vier Züge und bist schachmatt so. Und das fand ich cool. Ich habe nämlich das Gefühl gehabt, bei Rorigin war irgendwie das Niveau auf Augenhöhe, bis auf den Suski, was halt so die Fähigkeiten anging. Ja, aber hast dann immer so ein Zusammenspiel aus halt deinen Mitspielern und so. Und das ist nochmal was richtig geil, das fand ich bei Warwagen so geil, dass du, es ist nicht dieses klassische Turnier, das sind alle gegeneinander, sondern dieses, dass immer zwei zusammenarbeiten müssen, einen anderen zu knacken. Das fand ich so geil. Weißt du, das ist nicht ein reines so, jeder misst sich gegeneinander, sondern man musste sich dann auch immer verbrüdern und irgendwie zusammen einen Plan schmieden und pass auf, ich spiele jetzt die Karte und gehe über links und dann gehst du gleich über rechts und immer dieses, ah ja, boah, das ist halt geil gewesen, weil das ist halt richtig high competitive gewesen, aber auch kooperativ. Das ist halt so ein Mix aus beiden. So hat ist jeder auf seine Kosten gekommen.
Was ich noch an Stichspiel den Leuten, also wenn sie mal was Simpleres im Sinne von Artwork mal haben möchten, aber was mathematischer, und wenn ich jetzt das Wort Mathematik schon nehme, dann könnt ihr euch schon vorstellen, von welchem Verlag es ist. Das Spiel ist vom 2F-Verlag, das heißt Foppen. Ist auch ein Stichspiel, kann man mit bis zu, glaube ich, 7 Spielern oder sowas zocken. Oder sogar 8. 8 sogar, ja genau. Du tust sozusagen die Karten, je nach Spieleranzahl tust du eben raussortieren und dann spielst du eben nur mit gewissen Karten. Und du siehst auch auf der Übersichtskarte, welche Karten mit drin sind. Also du siehst ganz genau, von welchen Zahlen welche Karten mit drin sind. Und dann ist es eigentlich ein reines Stichspiel. Nur, dass da so eine Art Stein, das heißt, das ist so ein Foppenstein, der wird dann immer durchgegeben. Das heißt, der den schlechtesten Stich gespielt hat, muss dann die Runde aussetzen. Okay. Und das kann man auch skillbasiert sehr gut spielen, kann man auch wirklich durchrechnen bis ins Letzte. Habe ich mal gehabt, habe ich aber mal wieder verscherbelt, weil ich mir gedacht habe, bevor ich Foppen spiele, spiele ich dann doch lieber Wizard. So mehrere Stichspiele sind eben theoretisch alle sehr, sehr gleich, aber fand das Spiel an sich cool. Wenn ich es wahrscheinlich irgendwo wieder sehen würde, würde ich es wahrscheinlich wieder mitnehmen, so wie ich mich kenne. Aber ja, Foppen ist auf jeden Fall auch so ein Spiel, wo ich sagen würde, könnte man auch turniermäßig spielen.
Okay, dann haben wir, glaube ich, soweit fast
genug.
Ich würde trotzdem gerne was sagen, auf den Chat nochmal eingehen. Es wurde mal gefragt, wir sollen mal wieder über Kickstarter reden. Und den Gefallen tue ich euch gerne an dieser Stelle noch kurz, bevor wir nachher abschalten. Ich bin aktuell in 3 Kickstartern drin. Das sind alles nicht so mega fette, also 2 sind nicht so mega fett und einer ist halt eben eher so ein Moderator. Zum einen bin ich Final Frontier Games, ja. Man weiß nicht ganz genau, was da passiert. Final Frontier Games, Coloma, Ultra Fett, Robin Hood, Super Week und so. Da muss man mal gucken, was dabei rumkommt. Ich bin auf jeden Fall bei Monsters on Board eingestiegen. Ist ein Dice Drafting Game mit alles mit lauter Custom Dice und du hast so kleine Autos und es geht halt eben darum, dass du so Gespenster hast und du musst versuchen, die Dorfbewohner zu erschrecken und dazu fährst du mit diesen Autos quasi immer im Kreis rum und jeder platziert da Würfel drauf und nimmt sich welche raus, die werden dann gedraftet und mit diesen Würfeln kannst du dann verschiedene Fähigkeiten zünden, um da was auszulösen. Ich finde, es sieht super aus, es geht auch richtig gut ab, hat schon 104.000 von 25.000 gefundet, das heißt, jede Menge Stretch Goals sind auf jeden Fall auch schon freigeschaltet und ich bin sehr, sehr gespannt, es sieht wirklich richtig cool aus, auch weitestgehend sprachunabhängig, so wie ich das hier erstmal sehen kann. Fetter Startspielermarke, habe ich auf jeden Fall richtig Bock drauf. Erstes Ding. Zweites Ding ist eher ein kleines Ding, ein Kartenspiel. Eins von den Dingern, die ich dann wieder in meiner Schublade verschwinden. Aber trotzdem lasse ich mich immer wieder gerne begeistern. Und zwar ist das Plantopia the Card Game. Das müsst ihr euch mal reinziehen. Ist ein Kartenspiel, hat aber auch schon 72.700 Euro eingesammelt. Wollten sie haben am Anfang. Und zwar ist es eigentlich ein Handmanagement-Tableau-Bilder sozusagen, wo mit lauter lustigen Pflanzen, die sich gegenseitig bedingen, wo du verschiedene Kombos machst. Und es gibt Wetterkarten und du musst versuchen, deine Pflanzen richtig geil growen zu lassen und die mit den setzt du ja auf kleine, schnell wachsende Pflanzen oder machst du dicke Bäume, die das Wetter verändern, weil quasi der Regen von oben durch das Blätterdach nicht durchkommt, dass du da wieder anderes Zeug dann nebenher growen kannst und alles in so einem richtig niedlichen Zeichen-Look, auch sprachunabhängig, finde ich auf jeden Fall auch richtig fett, $35 bin ich einfach mal reingegangen, das Gardening-Kit habe ich mir gegönnt. Und dann habe ich mir noch...
Ich war gerade kurz pinkeln, sorry, das ist von Starling Games, das neue oder was?
Ja, ja.
Okay.
Plantopia ist ein Card Game bei Kickstarter. Und als drittes habe ich mir auch noch für 27 mitgenommen von Radical 8 Games, Die of the Dead. Ist auch ein Würfelspiel mit Custom Dices und du hast in der Mitte so, ja, ich sag mal so, du bist halt die gute Seele, gute Geister und wir versuchen von Leuten die Seelen irgendwie ins Dia de Muertos zu schicken, wo die dann schön Party machen können. Und dazu gibt es in der Mitte so ganz in diesem Style, ihr kennt diese Todestag da in Mexiko, das ist ja alles ganz bunt und mit Masken und alles so gehalten. Gibt es, glaube ich, auch irgendeinen bestimmten Namen oder so. Läuft übrigens nur noch aktuell 105 Minuten, danke Chat, falls ihr da mal reingucken wollt noch. Und du musst diese Würfel, die du hast, dann jetzt mal aufteilen auf diese Särge und machst dann quasi auch die Särge für deine Mitspieler fertig, die dann diese Särge würfeln müssen, wie so eine Würfelbecher sozusagen, dann darfst du es aufmachen und musst dann damit auf so einer Leiter mit deinen Würfeln hochklettern und wer als erster dann halt eben geschafft hat, ganz oben zu sein, der gewinnt. Also das wird nicht so ein mega Ding sein, aber es sieht super nice, super schön aus und für 27 bin ich auf jeden Fall drin und der Sven Siemen ist auch drin und der Jan Kronauer hat sich auch da reingezeckt. Ja, sehe ich hier.
Ja. Ich habe schon ein paar Mal geangeguckt.
Der Chris ist auch nett. Drin. Ein paar kleinere Dinger halt eben. Alle drei Dinger zusammen, sag mal, 100er kann man sich mal gönnen.
Plus Versand.
Plus Versand.
Ja, kommen auch noch ein paar dicke Kickstarter. Ne? Ich irgendwie so ein, zwei Sachen waren da. Ich hatte mir wieder hier vom Hero. Muss ich ihm einfach mal anrechnen. Diese Kickstarter-Preview-Videos von dem finde ich echt cool. Wo der quasi. Ja,
weil die sonst keiner macht.
ja, genau. Aber er haut halt
ja, raus. Mega gut, ich freue mich.
Guten Überblick, ne? Und sag ich ihm einfach von mir aus echt danke, weil ich gucke mir die jedes Mal sofort an und ich freue mich auch darüber, so einen Überblick zu haben, weil man dann schon so ein bisschen, ne, so ein bisschen auch kalkulieren kann. Sagen wir, oh fuck, okay, das sind nochmal safe 300 Euro Kickstarter diesen Monat, okay, dann kaufe ich das und das ist vielleicht nicht so. Man überlegt immer so ein bisschen, wie man halt sein Geld ausgibt und dadurch hast du auf jeden Fall einen fetten Überblick, weil Ja, dann hast du auf jeden Fall alles direkt beisammen, was noch kommt. Und wer haut sonst sowas raus? Gar keiner.
Ja, es ist aber auch super aufwendig. Also Daniel und ich, wir haben ja auch mal so Kickstarter-News am Anfang gemacht. Das haben die Leute sich auch zurückgewünscht. Das wäre natürlich auch ganz geil. Aber wir sind das auch nicht mehr so in dem Mega-Kickstart. Ja, ich meine, wir können es sehr gerne nochmal machen, Alter. Dann kommst du jetzt, am Samstag ja schon wieder erst. Komm, um 13 Uhr, ich sag, sei um 11 am Start. Ja, ich komme um 13 Uhr, ja gut. Also machen wir Freitag machen wir Samstag kein Video. Kein Kickstarter-Video. Gut, ja, aber egal.
Mal schauen, was sich vielleicht machen lässt.
Aber wir steigen ja auch nicht mehr übertrieben heftig ein, ne? What? Also in Kickstarter, finde ich. Wir sind ja früher ausgerastet und haben ja jeden Kickstarter mitgenommen und so. Das war dann natürlich auch spannend, dass du die ganzen Sachen mal zeigen konntest. Ja. Aber mittlerweile hast du es ja auch so absolut so Overdose, sich damit zu beschäftigen. Absolut. Und jetzt kommt da wieder noch was. Und da muss man echt ein bisschen slow sein. Ich habe übrigens jetzt gestern im Bett mal weiter die Regel für Tainted Grail erarbeitet. Und ich habe immer noch so pervers Bock auf dieses Game. Ja, zocken wir auch Samstag weg, ne, auf nass. Ja, müssen wir auf jeden Fall zeitnah auch mal zocken. Da habe ich so ultra gierig Bock drauf. Auch eins meiner Most Wanted-Dinger. Und wir müssen King's Dilemma noch zocken.
Ich zock Samstag mal mit der neuen Erweiterung endlich mal Fallout-Board-Game.
Wir spielen noch am Samstag.
Mit der Koop-Erweiterung.
Mit welchen Leuten? Mit was für Leuten, Chris? Eben hast du gesagt, du könntest nicht, du hättest was Wichtiges vor und auf einmal spielst du mit irgendwelchen Leuten anstatt mit uns.
Ich hab nicht gesagt, ich hab nichts wichtig, ich hab keine Zeit, Alter. Ich zock mit Carina, Roy und Thorsten.
Ja, gut.
Ja, gut.
Anzeige ist raus, Post kommt.
Okay. Nee, Selçuk, du hast noch ein Gewinnspiel oder nicht?
Jo, Leute, ich hab das auch schon bei Insta gepostet gehabt. Ich hab ja vom Fabian Zimmermann noch was zugeschickt bekommen. Ich hab davon, bestimmt vor 10 Folgen oder sowas, ist schon her, habe ich mal über ein Spiel geredet, das heißt, oder hieß eben Tiefe Taschen, ist komplett out of print gewesen oder ist auch out of print, gibt's auch nirgendwo mehr. Und hat jetzt einen Nachfolger bekommen, gibt's leider nur noch auf Englisch, aber sogar ich, also der immer sagt, ich kaufe nur Deutsch, muss euch sagen, das Spiel ist wirklich sprachneutral und hat, ich glaube, ein Boardgame BGG Rating von, glaube ich, 1,3 oder sowas. Also es ist wirklich, wirklich light. Also die Anleitung werdet ihr locker flockig lesen können. Ihr könnt euch aber theoretisch auch die Anleitung von Tiefe Taschen mal rausziehen. Die Hauptregeln sind da sowieso schon drin. Es ist ein Großgruppenspiel. Ich halte es mal ganz kurz in die Kamera für die Leute, die zuschauen.
Geiles Artwork auf jeden Fall.
Hab hier auch noch mal so Special-Promo-Karten mit dazu. Davon habe ich insgesamt 3 Exemplare bekommen zum Verlosen. Und was macht man in dem Spiel? Es ist ein Großgruppenspiel. Man spielt sozusagen Mafia-Katzen. Also man ist eben eine Mafia und einmal die Runde ist einer der Don und verteilt an jeden den Loot sozusagen, das Geld. Und die anderen können dann eben voten für den Don, dass der Don sein Geld gut verteilt hat, eben fair verteilt hat oder eben nicht fair verteilt hat. Das ist so ein bisschen das Hunter-Prinzip. Aber gleichzeitig kann man, ohne dass man überhaupt Einfluss darauf nimmt, was der Don macht, kann man anderen Leuten auch drohen. Das heißt, man stellt einfach seinen Marker vor die Leute und sagt so auf die Art, ich stelle jetzt meinen Marker vor dich, kann sein, dass ich die nächste Runde was abzocke. Derjenige kann wiederum Karten spielen und kann sagen, entweder vote ich jetzt für den Don, ich vote gegen den Don oder ich versuche eine Verteidigungskarte zu spielen, dass der Typ mich nicht abzockt oder so. Also da ist ein dauernde Intrige und dauerndes Überlegen, oh, wer will mich abzocken, wer will mir was wegnehmen, aber gleichzeitig den Don muss ich ja auch noch irgendwo vom Thron stoßen, weil ich möchte ja selber der Don sein, um so gut wie möglich Geld zu scheffeln. Also es ist ein sehr, sehr cooles Spiel, zündet aber erst, sag ich mal, ab 5 Leuten, würde ich sagen. Bei 4 Leuten ist es grenzwertig. Also für Leute, die mit Großgruppen spielen und was Lockeres suchen und immer wieder Bock auf Diskussion haben, so ein bisschen auf meiner Wellenlänge sind, die werden Spaß mit dem Spiel haben. Wir haben uns jetzt gedacht, wir machen das so. Wir haben ja 3 Exemplare. Und ihr könnt jetzt unter diesem Video, also unter dieser Folge, wenn diese Folge auf YouTube, auf dem Boardgame-Digger YouTube-Kanal rauskommen bzw. hochgeladen wird, könnt ihr in die Kommentare posten. Und das Thema, über das ihr posten werdet, sollte das Spiel sein, über das ihr gerne mal ranten wollt. Also ihr habt irgendein Spiel mal gezockt oder ihr habt ein Spiel in der Sammlung oder ihr habt es nicht mehr in der Sammlung, warum auch immer. Ihr fandet dieses Spiel richtig, richtig räudig. Ihr könnt da richtig schön ablassen über dieses Spiel. Versucht vielleicht auf ein paar Fluchwörter zu verzichten, weil es kann sein, dass YouTube euch dann dadurch filtert. Das heißt, eure Gewinnchancen werden dadurch eben weggehen, weil am Ende lassen wir einen Randomizer drüber laufen und ziehen uns die, ziehen uns drei Kandidaten raus. Aber ich sag mal so, versucht eben ein Spiel so gut zu ranten, dass es noch, ja, normal bleibt und versucht nicht einen auf Chris zu machen oder so. Ja, ansonsten drei Exemplare und dann schauen wir mal. Und ich glaube, für die nächsten Wochen haben wir auch noch ein paar
Wir haben noch ein paar andere Gewinnspiele.
Ja, da ist noch einiges im Anmarsch.
Unsere Meeple-Porn-Lager sind voller Spiele.
Jo, genau. Also auf jeden Fall Good Critters. Ihr könnt euch auch mal belesen über das Spiel. Ihr werdet das Spiel im Moment nirgendwo im Handel finden. Ihr könnt es irgendwo vorbestellen. Zum Vorbestellen ist es, glaube ich, irgendwo da. Aber ansonsten sind es die ersten Exemplare, theoretisch, die in Deutschland wahrscheinlich auf dem die in Deutschland rausgegangen sind. Also hier nochmal Fabian Zimmermann, danke für das Ding und die hauen wir auf jeden Fall an euch raus. Ich sag euch noch was so als Zeitinfo. Chris hat mich direkt angeschrieben, hat gesagt, ich will eins. Ich konnte es ihm noch abschwätzen.
Ja,
also kann sein, dass er vielleicht auch in die Kommentaren was reinpostet und selber mitmacht. Wir wissen es doch nicht.
Na, gib das mal unserer Community. Ich habe genug Kram. Ja, alles gut.
Deswegen.
Also, sogar Daniel war beim letzten Mal bei der Verlosung mit dabei, um den Leuten vor der Nase was wegzuschnappen. Ja, ich habe das Paket von letzter Folge auch noch nicht verschickt. Ich habe es sozusagen gepackt, aber ich habe es irgendwie verrafft. Georg geht auf jeden Fall noch raus. Ja, Leute, wir sind am Ende angekommen für heute. Ich würde jetzt einfach mal einen kleinen Schlussstrich ziehen und Leute, ich sweate jetzt schon, wir brauchen ein Thema für nächste Woche.
Ja, haut mal draußen in die Kommentare.
Okay, besten Dank, dass ihr da gewesen seid. Selçuk, Daniel, Chris und der Digger Schlange an Wiesel. Over and out. Danke für euren Support, danke für eure Zeit und ich freue mich auf nächste Woche. Bis dann.